Preis Gott. Wir beten Jesus an. Lass unsere Hände hocherheben unserem Herrn und ihn preisen. Wir heben unsere Hände, nicht nur beim Singen, sondern auch beim Beten, an allen Orten, an allen Städten und alle Zeit. Du bist ein guter Gott und du segnest uns heute Abend. Halleluja. Amen. Gott ist in unserer Mitte. Amen. Preis Gott. Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Ich werde heute über Babylon sprechen, was ganz Ungewöhnliches. Babylon, das ist in Mesopotamien irgendwo da unten. Das war die erste Stadt, die der Kain erbaute, nachdem er von Gott weggegangen ist. Er sollte ja unstet und flüchtig sein in seinem Leben. Was macht er? Das Erste ist, er gründet eine Stadt, ein Zentrum. Und ja, Gott zum Trotz, er macht genau das Gegenteil als das, was Gott gesagt hat. Er wäre glücklich geblieben, wenn er einfach Nomade geblieben wäre. Aber das war nicht sein Wunsch. Er wollte genau gegen Gott arbeiten. Babel ist also eine Gründung aus Protest zu Gott und geht natürlich die ganze Geschichte durch. Und heute ist überall Babel, auch in Berlin, New York, Moskau. Du kannst hingehen, wo du willst. Wir haben überall das gleiche System, die gleiche Art. Nur die Namen sind vielleicht ein bisschen anders. Aber Babel bleibt Babel. Ich lade dich herzlich ein in den nächsten Gottesdiensten. Und möchte ich ja einfach dich einladen, komm und berühre den Herrn, begegne dem Herrn. Am Freitag wird das Thema sein, die Zukunft der Gemeinde Jesu. Am Samstag werde ich darüber sprechen, erlebe eine ganzheitliche Heilung. Gott heilt uns nicht nur an der Seele, Gott heilt uns auch am Geist und am Leib. Aber zuerst ist die Seele, also ganzheitlich. Und die meisten Leute verpassen, die gehen zum Arzt, der Arzt behandelt mit Medikamente, aber die Seele wird nicht behandelt. Da ist es besser, du wirst beim Friseur besser aufgehoben als beim Doktor. Tatsächlich, beim Friseur, da kannst du plaudern und klappern und erzählen und Beichte machen und so weiter. Und das hilft oft mehr als ein Gespräch beim Arzt. Beim Arzt geht im Durchschnitt, die Deutschen sind beim Arzt etwa 8 Minuten und das ist vorbei. Der nächste bitte. So, das ist der Zustand. Dann am Sonntag wird das Thema sein, du darfst dein Gefängnis verlassen. Alles geht in diese Richtung. Babel ist also ein Bild für Gefangenschaft der Kinder Israel, die sind dort abgeführt worden, weil sie die Gebote Gottes nicht gehalten haben. Wegen ihren Sabbaten wurden sie dann 70 Jahre dort verbannt. Die waren zuerst mal Sklaven in Ägypten. Und dann sind sie durch die Wüste gegangen, 40 Jahre. Und dann waren sie einige Jahrhunderte im gelobten Land, Kanaan, aber die waren nicht würdig. Das Land hat sie ausgespuckt, warum auch immer. Sie haben sich nicht an Gott gehalten, sondern an den Götzen und die Höhen haben sie nicht abgetan. Ja, da gab es ganz harte Auseinandersetzungen. Eigentlich, wenn du die Geschichte von der Geschichte Israels liest, ist es deine und meine Geschichte, es ist unsere Geschichte. Letztendlich rausgeführt aus Ägypten, wandern durch die Wüste, sind im gelobten Land, aber wir bewähren uns nicht dort. Wir führen nicht das Leben, was wir eigentlich leben sollten als Kinder Gottes. So, und dann kommt natürlich die Verbannung, die Gefangenschaft. Man wird abhängig, menschenhörig, was auch immer ist. Ich möchte einfach dieses Bild von Babel nehmen. Babel wird eines Tages fallen, Babel wird es eines Tages nicht mehr geben, aber es wird die Kinder Gottes noch geben. Und in Babylon waren 4 Jungs, ich möchte über diese 4 Jungs sprechen, die haben sich bewährt. Von Anfang an, sie haben sich bewährt in der Gefangenschaft. Du kannst sogar gefesselt sein und doch dich als Kind Gottes behaupten und beweisen. Und wie man das macht, alles will ich hier auch sagen. Aber zuerst mal lass mich über Babel ein paar Gedanken loswerden. Kain sollte unstet und flüchtig sein, das wäre sein Leben gewesen. Juden sollten in der Zerstreuung sein, dann wären sie ein Segen. Aber nein, sie wollten unbedingt immer wieder zurück nach Israel. Und sie waren nicht wert für das Land. Das Land hat sie ausgespuckt. Und der Jude kann überall ein Segen sein, wenn er nicht zu Hause ist. Zu Hause gibt es nur Krach mit den Palästinensern heute und wir sehen die ganzen Spannungen, die werden keinen Frieden haben. Die können machen, was sie wollen. Denn Gott hat gesagt, in der Zerstreuung, sie soll ein Segen sein unter allen Völkern. Nicht nur dort auf diesem Fleckchen Erde. Nur nebenbei. Offenbarung Kapitel 18, Vers 2. Was ist Babel? Was das Nimrod mitgegründet hat, oder Nimrod war einer der großen Jäger vor Gott, was das auch immer heißt, er hat die Menschen von Gott weggebracht. Er war vor Gott ein Jäger, also von Gott aus gesehen, also er war begabter, begnadigter, aber hat genau das Gegenteil getan. Er hat die Menschen von Gott weggebracht, mit seinem Babel, was er dann befestigt hat. Es ist interessant zu sehen, die Kains Linie, die haben genau das Gegenteil getan, was sie tun sollten. Und sie haben versucht, hier umzusetzen, Anbetung, Musikinstrumente, Eisen, Bearbeitung und all diese Dinge haben die Kainskinder gemacht. Also sie haben sich hier festgelegt auf diese Erde. Unsere Heimat ist dort oben in der Höhe, bei Jesus, bei Gott. Offenbarung 18, Vers 2. Babel ist eine Behausung der Teufel und Dämonen. Berlin, New York, Hollywood, Moskau. Kannst alle Städte nehmen, egal welche Stadt. Du kannst sogar in Kudorf nehmen. Sogar in Nazareth, wo der Herr Jesus lebte, 15, 16 oder 20 Jahre. Selbst Nazareth, eine Stadt voller Unglauben, das jüdische Land voller Dämonen. Überall muss man gar nicht weit gehen und sagen, jetzt, wir müssen bis nach Mesopotamien fahren. Nein. Babel ist überall, ist eine Behausung der Teufel und Dämonen geworden, ein Gefängnis aller unreinen Geister, ein Sammelbecken aller unreinen und verhassten Vögel, was das auch immer heißt. Offenbarung 18, Vögel versteht man in der Mythologie, also Philosophien, Theorien und so weiter, alles gottlose Philosophien und das alles vermischt. Da ist Gutes dabei und Schlechtes dabei. Und das Schlimme dabei in unserem christlichen Leben, und ich möchte unser christliches Leben mit vergleichen mit Babel und der Gefangenschaft dort, ist oft eine Vermischung. Fleisch und Geist. Gott und wir Menschen und unser menschliches Denken. Babel ist also eine höllische Versammlung oder von höllischen Geistern, ein Ort böser Geister, falschen Glaubens, falschen Hoffnungen, falschen Religionen. Das ist also Babel, ein Sammelsurium, ein Mischmasch. Das war auch das Problem beim Turmbau zu Babel. Die Leute haben sich einander nicht mehr verstanden. Die redeten und das war natürlich das Kauderwelsch. Was sagst du? Was ist das? Verstehst du? Der eine hat Bratkartoffel und der andere hat Bahnhof verstanden dabei. So, Babel ist also das, was wir heute sehen. Babel reift auch aus. Nicht nur das Reich Gottes ausreift, sondern auch Babel reift aus. Da spitzt sich alles. Es geht alles der Spitze zu. Und Jesus sagt, lasst beides wachsen. Unkraut und Weizen. Wir müssen also auch akzeptieren, wir leben in Babel, wir sind in Babel und hier bewähren wir uns. Und dann sagt Gott, suche der Stadt besser sogar, als die dorthin kamen. Die wollen alle schnell wieder nach Hause. Und Gott hat zu Daniel gesagt, nee, 70 Jahre. Jeremia hat sogar prophezeit im Voraus, 70 Jahre wird die babylonische Gefangenschaft dauern. Weißt du, was das heißt? Ein Menschenleben lang. 70 und 80 wäre das Menschenleben. Ein Menschenleben lang dauert die babylonische Gefangenschaft, bis man wieder zurück darf, bis man zu Gott kommen kann, nach Hause gehen kann. So, Babel, das ist Satans Ziel. Arbeit auf dieses eine Ziel hin, Europa, UNO und alle Nationen eins, neue Weltordnung. Das ist also das Ziel Babels. Alles unter einer Kontrolle. Der Antichrist ist dann der letzte König von Babel. So wie beim ersten Kommen Israel voller Dämonen war, also Kanaan, das verheißene Land, voller Unglauben, so wimmelt es auch in der Endzeit, wenn Jesus wiederkommt, nur noch von Teufeln und Dämonen. Also Babel, Offenbarung 18, ein Sammelsurium von allen möglichen unreinen Geistern, Ideen. Und gerade durch Fernsehen und Internet, da werden diese ganzen Informationen einfach nur gesprüht. Mit Hochdruck wird es einfach, die Menschen werden damit überschüttet. Auch beim zweiten Kommen, da wird es wimmeln. Die Hölle wird sogar losbrechen, dass Jesus sagen muss. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Am Anfang war das alles noch anständig, da war es Verfolgung. Aber mittlerweile haben wir keine Verfolgung mehr als solches. Verführung ist das große Thema. Nicht Verfolgung, Verführung. Und Verführung geht von Babel aus. Der Teufel arbeitet entweder, er dominiert oder er manipuliert. Und was wir in der Endzeit sehen werden, er hat schon so viel gelernt in den letzten 6000 Jahren, er verführt die Menschen. Und die Hölle wird ausbrechen, das höre ich aus den Worten Jesu heraus, als er sagt, und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Gemeinde Jesu wird bis zum Schluss geben. Diese vier Jungs, Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego, diese vier Jungs, die werden bis zum Schluss bleiben und die werden stehen und die werden alle Königreiche überleben, alle Phasen des Lebens überleben. Die werden es schaffen und wir wollen ihr Geheimnis entdecken. Wir sehen in der Endzeit überall böse Aktivitäten, die sehen so scheinlich aus. Wir bekämpfen Terroristen und da werden sogar brave Leute, sogar die Kanzlerin wird abgehört unter diesen Bedingungen. Wir bekämpfen die Terroristen, vielleicht ist sie auch eine Terroristin, wer weiß es. Was denken Sie sich? Ungerechtigkeiten werden überhand nehmen. Die Liebe wird bei vielen erkalten. Unglauben. Und so viel Unglauben. Wir haben sehr viele Religionen, aber so viel Unglauben in unserem Volk. Wir sind am Vorabend der Wiederkunft Jesu Christi. Und Religion erlebt in den letzten Jahren gewaltige Veränderungen. Wenn du siehst, ob es katholische Kirche ist oder die Ökumene ist oder was auch immer ist, da die kommen zusammen, schließen sich zusammen, vereinen sich und es entstehen neue Dinge, so Multikulti, Multireli vielleicht, könnte man sagen, Multireligion, also viele Religionen. Es fehlt nur noch, dass nur noch eine Welteinheitskirche gibt, aber ich denke nur an Assisi, das Gebet in Assisi, Friedensgebet. Oben hat man Buddha, dann Tabernakel, also das Brot, die Hostie von der katholischen Kirche, also Jesus dort, aber über Jesus war Buddha gestellt und so weiter. Und dann alle Religionen, verstehst du, dann beten sie für den Frieden. Freimaurertum, das gipfelt dann dahin. Eine Vermischung von Religionen, der große Turm wird gebaut, am Schluss hat nur noch einer zu sagen, der falsche Prophet und der Antichrist. Aber jetzt sind wir mit, wir als Christen, wie verhalte ich mich, wie überlebe ich diese Zeit? Kinder Gottes sollten sich vom Geist Babylons trennen, aber sie sollen sich in Babylon bewähren. Wir müssen in Berlin uns bewähren, wir müssen uns in Deutschland bewähren. Wir müssen nicht die Art annehmen der Berliner. Was es auch immer ist, oder der Bayern, oder was auch, für welche Art immer. Wir müssen unsere Identität bewahren und wir müssen Christen bleiben bis zum Schluss. Christus ausleben bis zuletzt. Und das kann man, das geht, das haben die vier Jungs dort bewiesen. Wenn ich so weiter anschaue, Gott hat dem Abraham damals gesagt, du sollst ausziehen aus Ur in Chaldea. Also, du sollst ausziehen, du sollst das alles zurücklassen. Zwar, der hat es getan, aber der Geist ist immer noch geblieben im Abraham. Sogar als der Jakob sich versündigt, was macht die Mutter? Geh zu meinem Onkel nach Mesopotamien. Bis zum Schluss, bis Gott sie rausgeführt hat. Du siehst also, es geht nicht so einfach, Babel zurückzulassen. Wir reden so schnell, ich lasse alles zurück. Nein, der Abraham hat seinen Vater mitgenommen und wohnt 17 Jahre in Haran, bis der Vater gestorben ist. Und dann geht es erst weiter. Dann geht es erst weiter. Und er hat sich immer noch nicht getrennt. Dann gab es Knatsch mit Lot. Denn er sollte aus seiner Freundschaft, Verwandtschaft und was weiß ich, rausziehen oder ausgehen. Aber er hat den Lot noch mitgenommen, seinen Neffen. Also wir sagen, ich bin frei. Sag nicht zu viel. Nimm nicht den Mund zu voll. Wir sind noch nicht so frei, wie wir manchmal dünken. Da ist noch der Lot dabei. Bis dann irgendwo mal Spannungen gibt und Gott sorgt für Spannungen, damit man sich trennt und sich herauskristallisiert die Sache. Und dann ist Abraham allein. Und erst als Abraham allein war, konnte Gott mit ihm reden. Hat er seinen Sohn bekommen. Bisher war er dann unfruchtbar. Du siehst sie aus Babel und aus Ur in Chaldea. Das ist die Gegend. Verlass das alles. Es ist nicht so einfach. Denn, und wir sind jetzt auch mittendrin, Offenbarung 18, Vers 4 und 5. Und ich hörte eine andere Stimme, die sprach vom Himmel, geht hinaus, ihr mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Das ist also dieses geistliche Rausziehen, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Du kannst nichts dafür, wenn Dinge in deiner Umgebung passieren, aber du kannst was dafür, dass ein Vögel auf deinem Kopf Nester bauen. Da kannst du was dagegen. Geht hinaus, damit ihr nicht teilhaftig werdet an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott gedenkt an ihre Frevel. Wir sollen in der Welt sein, aber nicht von der Welt. Das ist die Botschaft, die mich heute Abend bewegt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Gott will nicht, dass du mit Babel untergehst und Gott will, dass du dich innerlich trennst von diesen Dingen. Eine große Verheißung für Menschen, die in Babel und Babylon leben, als hat Jesus gerade bei seiner Himmelfahrt oder kurz vor seiner Himmelfahrt gesagt, wer die da glauben, die werden in meinem Namen in anderen Sprachen sprechen, auch Kranke die Hände legen und so weiter. Und wenn sie etwas Giftiges oder Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Du kannst nichts dafür, wenn du am Zeitungsstand vorbeigehst und alle schmutzige Literatur siehst oder wenn du dein Internet einschaltest und dann Werbung bekommst für was ich, für welche Sexagenturen oder irgendwelche andere Dinge. Kannst dich nicht vermeiden. Du kannst dich Pornografie nicht vermeiden. Du kannst Schmutz und Sünde nicht vermeiden. Aber wenn wir diese Dinge trinken, wird es uns nicht schaden. Wir sind immun. Wir haben eine innere Stärke und innere Kraft, um dagegen anzugehen. In Babel. Aber die Voraussetzungen müssen wir jetzt schon schaffen. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Junge Christen müssen das am Anfang ihres Glaubenslebens lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Sie sind gefangen, sie sind gekettet, vielleicht auch etwas reingekettet, aber sie müssen nicht mit dem Geist sich identifizieren und sich anstecken. Gott wird die Seinen im letzten Moment rausbringen, da musst du nicht weglaufen. Gott hat Lot aus Sodom im letzten Augenblick rausgebracht, auf seine Art und Weise. Gott führt uns vorher raus und befreit uns, bevor die Sache untergeht. Aber wir müssen uns innerlich lösen von diesen Dingen, und zwar von diesem Verwirrungsvirus. Das würde ich Babylon nennen, Verwirrungsvirus, dass man nicht mehr weiß, ist es links, ist es rechts, ist es Tag oder Nacht, ist es gut oder schlecht. Und das ist, den Menschen fehlt die Gabe der Geisterunterscheidung. Das ist Babylon. Das ist alles gut, wunderbar. Babylon hat Haufen Götter, Haufen Tempel gehabt. Man sagt, es etwa 2500 Tempel oder Gebetsstätten waren oder Bethäuser waren. Für den Gott und für jeden Gott und so, sie haben für alle Götter was gehabt. Also die Menschen waren immer religiös. So wie Paulus in Griechenland, Athen. Ich bin in Athen durchgegangen und habe die Stadt gesehen. Die sind voller Götter. Und ich habe einen Altar gefunden, dem unbekannten Gott. Also der Mensch ist religiös, egal ob Babylon, Athen, Rom, wo auch immer. Also überall der gleiche Zirkus. Gott will dich von den babylonischen Plagen verschonen. Ich bin überzeugt, wenn wir Gott dienen, werden wir alle Katastrophen überleben, alle Plagen überleben. Gott wird seine Kinder rausführen von diesen babylonischen Plagen. Und einer dieser Plagen ist Einheitsreligion. Dass du gar nicht mitmachst. Dass du sagst, den ganzen Quatsch kann ich gar nicht glauben. Das kann ich gar nicht annehmen. Oder dass Staat und Kirche zusammenarbeiten. Das ist nicht Gottes Wille gewesen. Staat und Kirche. Die Staatsreligion. Gott wollte sein Volk als heiliges Volk haben. Als Gottes Eigentum. So ist es so wichtig. Reich Gottes auf Erden kann nur durch den Heiligen Geist gebaut werden und nicht durch Organisationen oder Vereinigungen oder Verschmelzungen und auch nicht durch die neue Weltordnung. Und das geht so rapide auf diese neue Weltordnung zu. Und ich möchte hier Klartext reden, es ist das Weib in der Offenbarung, wenn du es liest, die Hure. Und es ist dann die Gemeinde Jesu. Und es ist interessant, die Hure ist viel attraktiver als vielleicht deine eigene Frau. Die Hure, die ist mehr sexy und dergleichen, und verführerisch, auf einem Gebiet spezialisiert. Und Gott will uns aus dieser Abhängigkeit und Augengefälligkeit und Oberflächlichkeit rausführen. Wir sollen die Treue zu Jesus haben. In der Endzeit haben wir die Braut des Herrn und die Hure Satans. Zwei Dinge. Und diese Hure wird alle Könige verführen, alle Herrschaften verführen. Und meines Erachtens ist aller wahrscheinlich der Papst. Das Papsttum, der Papst tut sehr gut heute und ich meine, tut sehr fromm. Also ist sehr fromm. Aber gerade das Papsttum ist jeder König, jeder Obrigkeit, wenn wir einen neuen Kanzler haben, der Kanzler geht oder Kanzlerin geht hin und huldigt den Papst und holt sich den Segen ab. Denn er ist immer noch Maximus, also dieser hohe Priester, der Oberpriester, und die werden immer von Babylon ausgesegnet. Babylon lebt über Rom, Vatikan weiter. So, das nur nebenbei zu eurer Information. Also wir dürfen nicht katholisch werden, in aller Liebe. Ich mag Katholiken, ich liebe die Katholiken und so weiter, aber dieses katholische abhängig vom Papst, er ist ein guter Papst. Ja, er ist gut. Aber wir sollen niemand auf Erden Vater nennen, als unseren Gott im Himmel. Da fängt es schon an. Wer ist dein Vater? Unser Vater ist im Himmel, nicht der Papst. Wenn ich unser Vater bete, denke ich nicht an Vatikan, ich denke an den Himmel. Jesus hat es gelehrt. So, der Teufel benutzt Religion als Mittel zum Zweck, Menschen zu gehorsam zu machen. Alle, die heute nicht gehorchen oder Gott nicht gehorchen, werden morgen mit dem Antichristen marschieren, Leute. Die werden dabei sein und ihm zujubeln, die jetzt nicht entschieden für Christus sind. Mir geht es diese Geschichte, Daniel, seine drei Freunde und die andere Gesellschaft in dieser Stadt. In der Endzeit kannst du nicht mehr neutral bleiben. Du kannst heute nicht mehr neutral bleiben, wenn du möchtest. Es gibt nicht. Einer reitet dich immer. Gott oder Satan. Weißt du, der ist anständig, der ist brav, der ist lieb. Du kannst nicht. Wenn du nicht Gott gehörst, gehörst du dem Teufel. Eins von beiden. Kannst du wählen. Entweder Gott oder Satan. Wir können nicht zwei Herren dienen. Und Satan kommt nicht mit Hörner und Pferdefuß und was weiß ich, mit allem höllischen Beiwerk. Der kommt als Engel des Lichts. Und weißt du, wer kommt? In der Bibel wird Satan mit Mammon überschrieben. Heutzutage, das Geld regiert die Welt. die Wissenschaft, die Religion, die Kirche, die Kunst, das Soziale, alles. Es geht nur ums Geld. Es geht nur ums Geld. Geld regiert die Welt. Deshalb, der Teufel versucht sich zu manifestieren. Und Geld, was ist Geld? Ist gar nicht mal richtig mehr gedeckt. Du kannst sogar deine Klopapierrolle nehmen und es bedrucken und dann ist es auch Geld. Nur lass dich nicht erwischen. Aber wie gesagt, das ist nur Glaube. Glaube an Geld, das ist 100 Euro. Gedeckt durch Gold. Aber wo ist das Gold? Keiner weiß es. Wo ist das Gold? Reich Gottes ist also Abhängigkeit. Und du kannst nicht von Gott abhängig sein und vom Mammon. Wir brauchen das Geld. Das Geld darf uns nicht beherrschen. Deshalb ist es so wichtig, Geschwister, ob ihr glaubt oder nicht, könnt sagen und schreiben und tun, was ihr wollt. Der Zehnte ist ein Zeichen, ich lasse mich nicht vom Geld beherrschen. Ich gebe meinen Teil Gott und Gott gehört meinen Teil. Und wenn Gott einen Teil gehört, gehört ihm alles. Gib ihm den kleinen Finger und er hat die ganze Hand. Du bist an Gott angeschlossen. Deshalb, du kannst nicht beidem dienen, Gott und dem Mammon. Nur nebenbei. Du hast eigentlich in der Babylon als solches nicht zu suchen, freiwillig nicht, aber du bist dort als Gefangener, verbannt, kannst gar nicht nach Hause. Und diese vier Jungs, die waren gezwungen, die konnten nichts anderes, sie mussten dort bleiben. Und das Schöne dabei ist, wenn du Daniel 1 liest, das sind die vier Buben, die haben gesagt, und wir werden von der Speise des Königs nicht essen. Und wir werden seinen Wein nicht trinken und wir werden auch seinen Kochtopf nicht essen, denn es ist unrein für uns. Und das haben sie verweigert. Ich muss dir vorstellen, der christliche Glaube beginnt mit Verweigerung. Ich nehme den Dreck dieser Welt nicht an. König, friss, wenn du willst, aber ich nicht. Und die haben verweigert und haben gesagt, wir machen einen Deal. Wir machen einen Deal. Lass uns mal 10 Tage mal nur Gemüse und Wasser zu uns nehmen. Und nach 10 Tagen waren sie 10-mal klüger. Du siehst also den Unterschied. Und 10-mal schöner. Und 10-mal gesünder wahrscheinlich auch noch dabei. Denn die haben sehr lang gelebt. Wenn ich Daniel so angucke, der ist über 100 Jahre alt geworden. Der hat mehrere Königreiche überlebt. Aber die haben konsequent am Anfang gehandelt. Deshalb am Anfang des Glaubenslebens ist es so wichtig, dass man konsequent ist. Nein, da mache ich nicht mit. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, hat Jesus gesagt. Und er hat auch die Angebote Satans nicht angenommen. Und der Teufel versucht uns mit Macht zu verführen. Du hast Macht, wenn du in unserem Verein bist, bei den Rotaries oder Lions Club oder welche Clubs auch immer, da musst du gar nicht bei den Freimaurer landen. Da gibt es so viele satanische Agenturen, Zubringer zu dem Antichristen. Oder merkst du gar nicht, Ökumene ist auch eine Sache. Und die ganzen Kirchen, wenn du Mitglied in einer Kirche bist, deshalb wir sind eine Freikirche, ganz bewusst. Ich möchte nicht Mitglied in irgendeine, auch Hintertüre, einer Organisation sein, sondern ich möchte Jesus gehören. Und es reicht, ich habe mein Wort Jesus gegeben und das stimmt. Weißt du, das ist jetzt wie verheiratet. Brauchst du die Heiratsurkunde, um da verheiratet zu sein? Wenn du einmal Ja gesagt hast, hast du Ja gesagt. Du bist verheiratet. Und du brauchst die Heiratsurkunde nicht. Adam und Eva, vor welchem Traualtar sind sie gestanden? Sie standen vor Gott. Und Gott hat sie akzeptiert und Gott hat sie angenommen. Und sie waren ein Herz und eine Seele. Und Eva hat gesündigt. Adam musste mitziehen. Ihm blieb nichts anderes übrig. Denn er wollte seine Eva nicht verlieren. Und wir sehen hier diese Geschichte. Gottes Reich ist nicht von dieser Welt. Und Jesus hat nichts angenommen, was der Satan ihm angeboten hat. Fall nieder. Nun bet mich nur an. Mehr musst du nicht machen. Du musst nicht irgendwelche große Leistungen vollbringen. Bet mich nur an. Mach einen Knicks. Und dir werden alle Reiche zufallen. Reich Gottes ist nur, wo Jesus regiert, Leute. Da ist Reich Gottes. Wo Jesus das Sagen hat. Wo Jesus gehört wird und ernst genommen wird. Es reicht nicht nur aus, dass wir Jesus hören und verstehen, sondern wo Jesus auch getan wird. Wo Jesus gelebt wird. Wo Jesus praktiziert wird. Es reicht nicht aus, ich gehe sonntags zur Kirche. Jesus muss auch praktiziert werden. Deshalb, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Babylon steht als Pseudonym für Rebellion gegen Gott. Nein, Herr, das mache ich nicht. Was er euch sagt, das tut. Das ist Jesus, seine Gemeinde. Babylon sagt, nee, so eine Dummheit machen wir nicht. Wir trennen uns davon. Oder Babylon steht für Opposition gegen Gott, Vermischung von Geist und Fleisch. Ja, am Sonntag und am Werktag nicht. Das ist auch Babylon. Christen sind konstant und kontinuierlich das ganze Jahr über in der Nachfolge Jesu. Die nehmen sich auch keinen Urlaub von der Nachfolge. Sie folgen Jesus Tag und Nacht. Morgens, wenn sie aufstehen, abends, wenn sie zu Bett gehen. Wahre Gläubige, die sind bestrebt, ständig die Klarheit zu haben, mehr von Jesus zu erkennen, mehr das Evangelium zu verstehen. Nicht diese Vermischung, was kann ich noch reinnehmen. Wir haben auch eine ganz große Vermischung, nicht mit Gottlosigkeit, sondern heutzutage die große Vermischung ist mit der Esoterik. Da ist so vieles mit Esoterik vermischt, positives Denken. Die Bibel ist grundsätzlich positiv. Das Evangelium ist das Positivste auf dieser Welt überhaupt. Aber dann nur positiv denken, ohne Gott, ist der größte Blödsinn. Das ist genauso, als wenn du dich an deinen Schnürsenkeln versuchen würdest, dich hochzuheben. Wenn du das schaffst, dann funktioniert auch das positive Denken so, wie die Welt es lehrt. Aber bisher ist noch niemand hochgekommen. Nicht mal ein Zentimeter. Also, das ist der Geist der Verführung. Der Geist der Verführung. Man will eine einheitliche Sprache sprechen. Man will einheitlich auftreten. Und doch sind sie alle so verschieden. Die Katholiken bleiben katholisch, die Evangelischen bleiben evangelisch, die Freikirchler bleiben freikirchlich. Man kann seine Hautfarbe nicht ändern. Man kann gar nichts ändern. Weißt du, auch die ganze Frage mit Rassismus und all diesen Multikulti, das Ding ist Blödsinn. Es bleibt, wie es ist. Gott hat die Menschen so geschaffen. Erst wenn Gott ein Wunder vollbringt, ein Schöpfungswunder vollbringt, dann werden sie alle eins sein. Und nichts mehr fragen. Aber in Babel, die verstanden sich doch nicht. Sie redeten viel miteinander, quatschten viel miteinander, machten großen Lärm, aber sie haben sich einander nicht verstanden. Babylon steht für materialistische Gesinnung, für irdische Gesinnung, für Kaufleute, denn wir sehen, sie handelten, sie kauften und verkauften. Lies Offenbarung 18. Da steht also für Tourismus, da steht Babylon, für dass alles kontrolliert wird. Und sie führen eine einheitliche Sprache, also vereinfacht einfach www, das ist Internet, das ist weltweit. Wir haben diese Verführung, die ist ganz nah, die kommt an uns ran und wir können uns da nicht erwehren und sagen, nein, da mache ich nichts mehr mit. Aber wir müssen etwas erleben und etwas erfahren, dass wir nicht das Mahlzeichen des Antichristen aufgedrückt bekommen. Das Mahlzeichen des Antichristen. Wenn du dieses Mahlzeichen einmal hast, was es auch immer ist, dann kannst du weder kaufen noch verkaufen. Da bist du ein Gefangener, ein Sklave. So, Jesus hat uns befreit im Geist. Wir sollen haben, als wir nicht hätten. Und wir sollen damit leben, wir haben es nicht und wir haben es doch. Beides miteinander. Diese Gratwanderung, das ist das Geheimnis eines christlichen Lebens heute in Babylon. Damals lassen wir mal, aber wir nehmen diese vier Jungs noch. Wir sind berufen zu einem übernatürlichen Leben, dass der Heilige Geist uns genau sagt, dass nicht das, dass wir die Leitung des Heiligen Geistes haben und auf den Heiligen Geist hören. Mit diesem natürlichen System, wo wir drin sind, wir werden es nicht überleben. Keiner wird es überleben. Wir werden Sklaven werden und wir werden Frondienste leisten und wir werden Leibeigenes sein und wir werden Verwirrte und Verirrte sein. Es sei denn, wir haben den Heiligen Geist. Denn wir lesen auch von Daniel und den drei Jungs, in ihnen wohnte ein anderer Geist. In uns muss ein anderer Geist wohnen. Und das muss von Anfang an, nicht erst, dass wir in Babel das alles entwickeln, nein, bei denen wohnt es von Anfang an. Da war der Kern in Ordnung. Und unser Kern muss zuerst mal in Ordnung werden. Und dann wächst und entwickelt sich alles von selbst. Der Kern. Was ist dein Kern? Was ist mein Kern? Was ist unser Kern? Und der Kern ist von Anfang an der Baum. Der Baum, der Kern. Bis zum Schluss, bis es ausgewachsen ist und dann nachher andere Kerne gibt. Und dieser eine Kern, wenn es so ist, wie es ist, dann produziert es die gleichen Kerne. Den gleichen Glauben, den gleichen Charakter. Die gleichen Qualitäten. Die gleichen Früchte. Ist es ein Weizenkorn, wird es Weizen produzieren. Kannst machen, was du willst. Aber genau das ist der Teufel versucht, das alles zu manipulieren. Genmanipulation. Das gehört zu Babylon. Man versucht, das zu manipulieren. Und der Teufel arbeitet heutzutage mit Manipulation. In Petrus' Brief, da steht es, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das wäre schön, wenn der Teufel das tun würde heute. Aber der geht nicht mehr als brüllender Löwe. Und er er ist still. Und weil er still ist, weißt du nicht, aus welcher Ecke er rausspringt. Weißt du, wir haben kein SS mehr und kein KGB und kein Sekuriatis mehr. Du weißt nicht, vor wem du dich aufpassen musst. Diese Stille, der schweigt. Und dann kann plötzlich jeder den Teufel haben. Ja, jeder kann das haben und das merkst du nicht einmal. Und bist ein Gefangener. Das ist Babel. Zu lernen, in einer Welt zu leben, die verdorben ist, so wie Lot in Sodom lebte. Lot lebte in Sodom als ein gerechter Mann Gottes. Auch wenn er Fehler gemacht hat, auch wenn er dort alles verloren hat, aber er lebte als ein Gerechter und er hat sehr viel gelitten sogar. Oder Noah unter den Menschen vor der Sintflut, 120 Jahre predigte er und Henoch wandelte mit Gott. Das ist möglich, mit Gott zu leben in einer gottlosen, geistlosen, dämonischen Gesellschaft. Da können lauter Teufel um dich herum sein, lauter Verdammte und Verfluchte, du kannst dennoch christlich leben. Wenn ihr etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. Das ist für mich das Geheimnis des Evangeliums. Ich muss nicht kapitulieren. Ja, die sind alle besessen. Lass doch nicht besetzt sein. Jesus wirkte in Palästina und die waren alle volle Dämonen. Und er ging noch sogar auf die Leute zu und sie befreite sie. Wer weiß, vielleicht kannst du die Leute noch befreien. Wer weiß es. So, die Welt versteht dich nicht, denn du hast einen anderen Geist. Du schwimmst gegen den Strom. Das ist Leben in Babylon. Sich behaupten, sich durchzusetzen. Christen müssen sich durchsetzen als Christen. Nein, das nicht. Denk, wir nehmen nicht vom Mahl des Königs. Wir werden da uns nicht beschmutzen und vergiften lassen. Die haben nur Zeichen gesetzt. Da lag nichts am Essen groß, aber sie haben Zeichen gesetzt. Christen leben zeichenhaft. Und die da glauben, es werden Zeichen geschehen. Wir leben zeichenhaft. Wir setzen Akzente nach der Bibel. Hier in diesem System wirst du immer ein Fremdkörper bleiben. Du wirst nie richtig reinpassen. Und ich kann dir schwören, selbst wenn du dich anstrengst, die Welt wird dich nicht akzeptieren. Die werden merken, du bist irgendwie komisch. Du passt dir in dieser Gesellschaft Sünde nicht rein. Und du wirst dich auch nicht wohlfühlen in einem Sündenpfuhl. Du wirst dich nicht wohlfühlen. Du wirst dich immer da Abstand halten. Du wirst dich immer wieder zurückziehen. Egal wo, vielleicht nur in deiner Kammer. Aber du wirst dich zurückziehen. Du wirst hier nicht ernst genommen. Ach, weißt du, wir wissen nicht, wie das steht. Weil du dich nicht outest. Du offenbarst nicht alles und sagst alles und zeigst alles. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich hier sage. Weißt du, in der Welt sind alle größer, alle stärker und so weiter. Und du musst nicht überall mitmachen und mitarbeiten und mitgehen und mitjubeln und mitjauchzen. Du musst dir überlegen, ist das zur Ehre Gottes? Nur als Beispiel. Ist dieser Gottesdienst zur Ehre Gottes? Wird hier Jesus ins Zentrum gerückt? Oder werden da Menschen verherrlicht? Oder was anderes? Oder werde ich nur als Stimmvieh benutzt? Verstehst du? Die brauchen oft nur unsere Unterstützung, damit sie sagen, so und so viele sind dabei. Und mit uns. Ob sie dabei sind oder nicht dabei sind, was sie davon halten oder nicht halten, ist alles egal. In Babel, da geht es nur um den Namen. Die wollen sich einen großen Namen machen. Und wahre Christen suchen nicht sich einen großen Namen. Gott macht sie groß, weil sie Gott gehorchen und Gott vertrauen. Daniel ist ein großer Mann geworden. Und die drei anderen auch sind große Leute geworden im Reich Gottes. Sie haben sich bewährt. Groß ist der Gott dieser drei Jungs, weil sie mit Gott eins waren, mit Gott einverstanden waren. Gott legt sich in der Endzeit mit Babel an und er schickt dich rein in diesen Sündenpfuhl. Er schickt dich rein. Denn Babel ist genau das Gegenstück von Gemeinde, dem Volk Gottes. Und du gehst rein als Salz in die Suppe. Das ist Babel, warum wir Christen hier in dieser Welt leben sollen. Wir sind Salz. Und da braucht man nicht viel Salz. Verstehst du, einen ganzen Pott Salz? Nein, da wird die ganze Suppe versalzen. Nur eine Brise Salz gibt das Gewürz. Nur 2, 3, 4, 5 Christen. Das reicht vollkommen aus, in einer Gesellschaft vor Fäulnis zu bewahren. Und wir haben eine große Funktion in Babylon. Babylon ist nicht dein Zuhause, ist nicht deine Heimat, aber es ist der Topf, in dem du dich bewährst und behauptest. Babylon ist die Mutter der Huren und aller Gräuel auf Erden, Offenbarung 17, Vers 5. Das ist Babylon. Babylon heute, wir müssen diese Bilder verstehen und umsetzen, ist nur ein Bild. Dieses Menschsein ohne Gott, im Widerspruch zu Gott. Nein, das mache ich nicht. Nein, da gehe ich nicht hin. Und du siehst, das steckt in uns drin. In uns steckt ein Jonah drin. In uns steckt, was weiß ich, alle diese biblischen Gestalten. Nein, da gehe ich nicht. Und in uns steckt auch Daniel und die anderen Jungs drin. So, Die Hure macht alles fürs Geld und die Gemeinde Jesu macht für Jesus. Das ist der große Unterschied. Gemeinde, die Braut des Herrn oder die Hure. Und deshalb, warum, wofür machen wir Diakonie? Fürs Geld oder aus Liebe zu Jesus? Große Frage. Die Diakonie früher, die war aus Liebe. Die haben aus Liebe hier Charité gegründet, weil sie den armen Leuten, den Verletzten und so weiter dienen wollten. Heute, was verdient man? Und oft verdient man viel besser als in vielleicht andere Krankenhäuser oder Anstalten. Also wahre Diakonie ist Dienst, ohne zu fragen, was springt mir dabei raus. Man dient für Gott aus Liebe zu Gott. Sonst kannst du alles andere vergessen. Und die Frage ist, wie dienen wir? Nur fürs Geld? Predigen wir nur fürs Geld? Arbeiten wir im Reich Gottes nur fürs Geld? Zuerst mal, wir müssen überlegen, wofür dienen wir? Die Braut des Herrn. Wir können nicht auf zwei Hochzeiten tanzen, da bei der in der Weltkirche und Gemeinde Jesu. Und du weißt das, was dabei rausgibt, wenn wir nur mit der Weltkirche zusammenleben, zusammenarbeiten, die große Weltkirche, Reich Gottes auf Erden. Nein, Reich Gottes geschieht in deinem Herzen und nicht auf Erden. Reich Gottes passiert hier drin, das sieht man gar nicht. Ist inwendig in euch, kommt nicht mit äußeren Gebärden. Also kannst Babylon vergessen, den ganzen Prunk vergessen. Wenn du hier mal ins Pergamon-Museum gehst, da sind die Tore von Babylon und so weiter. Das ist die große Babel, die ich gebaut habe. Da steht sogar noch der Weihspruch. Siehst, Menscheneinbindung, das habe ich gemacht. Gott offenbart sich, wenn wir es nicht machen, sondern er machen darf. Das ist ein großer Unterschied. Großer, kleiner Unterschied vielleicht. So. Und wir müssen uns entscheiden zwischen Barabbas und Jesus. Welt und Gott. Sonst gibt es religiöse Zwitter und Mischlinge, Exoten. So, Gott will klare Sache haben. Und Daniel und seine Freunde, sie blieben rein in einer unreinen Gesellschaft. Sie blieben rein in Babylon. Rein bleiben, sich nicht beschmutzen. Deshalb hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen. Es heißt rein um des Wortes willen. Deine Seele ist rein, dein Geist ist rein und alles ist rein. Aber deine Füße, denn du gehst auf schmutzigen Straßen, musst gehen, bleibt dir nichts anderes übrig. Deshalb hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen. Damit, wenn sie ihm weglaufen, ihm weggehen, immer wieder, dass wir wissen, er hat mir die Füße gewaschen. Er, der Herr, seinen Jüngern. Es ist etwas ganz Gefährliches. Sobald die Welt dich anerkennt, wirst du von Gott verachtet. Und sobald die Welt dich verkennt, beachtet Gott dich. Ruht das Wohlgefallen Gottes auf dich. Es gibt nicht, was man heute sagt, wir brauchen zwei Staaten Bürgerschaft. Bürgertum, dass die Türken ihr Pass kriegen und die Deutschen ihr Pass kriegen oder die Ausländer. Nein, das geht nicht. Du kannst in einem Volk ein Volk sein oder kannst gar nicht sein. Alles andere ist Unsinn. Russland den Russen, Deutschland den Deutschen, Türkei den Türkei, Leuten, in aller Liebe. Das ist ein Mischmasch. Und genau das wird erzeugt. Ja, du kannst 5 Staaten angehören, womöglich zuletzt. Überall und nirgendwo. So wie der eine, der in mehreren Gemeinden Mitglied war und zu mir auch einmal in der Woche, im Monat kam. Im Geist bin ich bei euch. Weißt du, du kannst nur eine Nationalität haben, aber durch diese ganze Völkervermischung passiert im Natürlichen, aber im Geistlichen noch viel schlimmer, denn jedes Volk bringt ihre Religion mit. Und wenn alle gleich anerkannt werden, alle gleich sind, was haben wir dann für einen Topf? In aller Liebe. Ich bin für die Vielfalt. Aber der soll seine Suppe kochen und ich koche meine Suppe und mein Gericht. Wir wollen nicht von der Speise des Königs, dieses Mischmasch wollen wir nicht haben. Wir wissen gar nicht, was da drin ist. Wir wollen das nicht. Du musst wählen. Was ist dein Kernproblem? Du musst dich entscheiden für eine Sache. Und das ist manchmal schwer. Sich für eine Sache sich zu entscheiden. Für Jesus oder Satan. Dieses laue Sein. Hin und her schwanken. Ihr könnt nicht. Und Jesus sagt, ich spucke euch aus dem Mund. Oder im Sendschreiben steht es, wenn ihr lau seid. Und Gott mag entschiedene Menschen. Entweder ganz kalt oder ganz heiß. Alles andere ist Käse. Entschuldigung, aber es ist so. Ein großes Problem für Christen ist, sie haben eine schwache Verbindung zu Gott. Sie kennen ihren Gott gar nicht so richtig. Daniel und seine Freunde hatten Gott richtig gekannt, als sie als Jugendliche in die Verbannung gingen. Und sie haben sich entschieden, wir halten zu Gott. Egal, auch im fremden Land, auch als Gefangene, als Sklaven, Unterdrückte, Ausgebeutete, was auch immer ist, wir bleiben entschieden. Wir müssen uns wählen und wir müssen wählen. Und jeder muss wählen. Gehen, da wird nicht gefragt. Entweder Gott oder Kaiser. Und was Gott ist, sollten wir Gott geben. Und was dem Kaiser gehört, sollen wir dem Kaiser geben. Wir kennen diesen Spruch. Und Jesus oder der Kaiser Augustus, der nannte sich auch Sohn Gottes, Kaiser Augustus. Und wir haben zu wählen, Jesus oder Kaiser Augustus. Mit Jesu Auferstehung hat er eine ganz neue Weltzeit begonnen. Die alte Zeit Satans besteht zwar noch immer, aber jetzt müssen wir uns entscheiden, Jesus oder der Kaiser. Und die ersten Christen haben Jesus Herr genannt, was eigentlich der Kaiser zugestanden hat damals. Jesus ist mein Herr. Ich höre auf ihn und nicht auf den Kaiser. Auch wenn in der Bibel drin steht, du sollst der Obrigkeit gehorsam sein. Aber meine Bibel lehrt ganz was anderes. Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und hier sind wir in der Herausforderung. Gott oder Mensch? Kaiser. Wir müssen wählen. Und Babylon wird uns alle in die Knie zwingen. Wie auch immer. Deshalb holen sie die ganzen Informationen über jeden von uns. Deshalb werden wir ausspioniert, damit sie uns eines Tages unter Druck setzen können. Und sagen, ja hör mal, du bist gar nicht so koscher, wie du hervorgibst. Es kommt in der Endzeit zu Kampfsituationen zwischen den beiden Welten, Gott und Satan. Und der Kaiser, die Obrigkeit dieser Welt und der Teufel herrscht durch Obrigkeiten. Der herrscht nicht durch kleine Mickey-Mäuse. Der Teufel herrscht mit Obrigkeiten, mit Gesetzen, Vorschriften. Und das sehen wir in Babylon, in diesem im Danielbuch, studier mal. Da ist ein Gesetz rausgekommen, darfst du niemand mehr beten, als nur zum Kaiser oder zum König oder zu wem auch immer. Und es kommt eine Zeit, die werden ein Mahlzeichen kriegen in der Endzeit, dass sie weder kaufen noch verkaufen können. Dieses bargeldlose System wird kommen, früher oder später. Und wir sind schon mittendrin. Sowieso, die meisten Leute kaufen mit Plastikgeld. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis es soweit ist. Und jetzt kommen die Christen. Gott ist der Herr. Mein Herr ist Gott. Und wir dienen ihm. Und wir wollen nichts anderes. Und du wirst merken, es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient, wie Daniel und seine Freunde, und Gott vertraut und nur Wasser und Gemüse isst. Das kommt raus. Sie waren weiser. Und am Schluss, und jetzt, ich komme noch nachher zu dem Punkt. Am Schluss ist Daniel der Chefastrologe. Der Chefboss der Wahrsager, er ist der Oberste der Chaldeer und all diesen Dinger. Er ist, und er sagt, das darf gemacht werden, das darf nicht gemacht werden. Das ist okay, das ist nicht okay. Aber er hat die Gabe der Geisterunterscheidung vorher gehabt. Deshalb war er der oberste Chefastrologe und hat dann die Dinge geordnet, die Staatsgeschäfte gemacht. Also gehörte zu den Weisen in Babylon. Mit Jesus kehrt Gott in sein wahres Element und Christen müssen das Jesus jetzt ausleben und die müssen lernen, die Dinge, die da sind, gebrauchen, was nächstes ab entsorgen in den Müll und das Gute behalten, prüfet alles und das Gute behaltet. Uns ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt uns. Und jetzt stehen wir in der Zwickmühle. Was ist richtig und was ist falsch? Am liebsten möchten die Christen haben so einen Katalog, eine genaue Beschreibung, Paragraph sowieso und dergleichen. Das darf ich nicht. Aber das will Gott gar nicht. Gott ist nicht ein Gott des Buches oder der Bücher, der Kommentare, sondern Gott will uns seinen Heiligen Geist geben, dass wir ganz genau wissen, das ist nicht vom Heiligen Geist. Denn welche der Heilige Geist leitet, die sind Gotteskinder. Und von Daniel heißt es, und in ihm wohnte ein anderer Geist. Wohnt in dir ein anderer Geist? Was für Geist wohnt in dir? Was für Geist wohnt in dir? Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Seit Jesus ist die Welt in so einem großen Spannungsfeld. Gott und die Welt, Gott und der Kaiser. Und die Christen mussten sich immer entscheiden. Und sie haben sich für Jesus entschieden, selbst wenn es ihnen den Kopf und Kragen kostete. Wir sind in der Welt und doch nicht von der Welt. Wir sind Himmelsbürger und sollten zumindest sein. Wir sollen keine Engel sein, aber wir sollen Himmelsbürger sein. Manche versuchen Engel zu sein. Himmelsbürger ist kein Engel. Himmelsbürger leben hier in dieser Welt und die sind besser als Engel und beweisen Gott. und leben Gott aus. Wir haben einen anderen Hintergrund, jetzt durch Jesus Christus. Wir sind das Produkt des Heiligen Geistes. Wir sind Gottes Kinder. Wir sagen zu Gott, aber lieber Vater. Und wir sagen nicht zum Papst, Heiliger Vater, sondern zum Vater im Himmel sagen wir, aber lieber Vater. Das ist ein großer Unterschied. Auch wenn er heilig klingt, aber so heilig ist er gar nicht. Du weißt gar nicht, wie viel Blut an den Händen der Päpste klebt. Deshalb müssen sie sich erklären, unfehlbar. So, jetzt wächst Weizen nach Matthäus 13, Weizen und Unkraut zusammen. Und jetzt müssen wir lernen, beides wachsen zu lassen. Wir würden am liebsten ausraufen, klaren Tisch machen, die Wahrheit sagen. Nein, wir müssen beides wachsen lassen. Jesus lehrt, dass der Feind das Unkraut säte und für die Vermischung sorgte. Das ist so passiert, dass der Bauer nicht mehr weiß, was rechts und links ist. Er sorgte dafür, dass zwischen Gläubig und Ungläubig gar kein Unterschied mehr ist. Und heutzutage ist es sehr schwierig, Gläubige von Ungläubigen zu unterscheiden. Das merkst du erst, wenn du mal 3 Wochen mit ihnen zusammen bist. Oder 3 Jahre vielleicht. Und selbst da merkst du oft nicht. Weißt du, manche können sich so schön eine Maske aufsetzen, so schön Religion spielen. Aber tritt mal auf die Hühneraugen, dann gehen sie gleich hoch. Bring mal Probleme. Und deshalb, gerade durch die Probleme und Krisen merkst du, was echt, wer echt ist und wer nicht echt ist. Wer gläubig ist und wer ungläubig ist. Wenn du nichts zu essen hast, wenn du weder kaufen noch verkaufen kannst, wenn du ausgeschlossen bist. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Das macht nur Gott den Unterschied. Und den Unterschied merkt nur Gott. Und wahrscheinlich merkst nur du und sonst niemand. Und es braucht niemand zu merken, ob du gläubig oder ungläubig bist. Du musst niemand da so Schild oben, heilig dem Herrn oder vollkommen. Nein, Gott weiß, Gott sieht das Herz. Und Gott achtet auf die Herzen und nicht auf die Köpfe oder was du denkst und was du tust. Obwohl es ihm genauso wichtig ist. Er kennt das Herz, was dabei rauskommt. In Malachi Kapitel 3, Vers 18. Und ihr werdet am Ende doch sehen. Und ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Ihr werdet doch sehen, doch dennoch. Und er redet vom Zehnten. Wie gesagt, für mich ist es, da wo dein Geld ist, ist auch dein Herz. Ganz einfach. Also wichtig ist, für was, wofür gibst du dein Geld am meisten aus? Gewiss Miete ist okay, da brauchst du sowas. Das normale Lebensunterhalt. Aber dieses Geld, was übrig bleibt, denn wofür geben wir das aus? Geben wir auch für Gott was? Beteiligen wir Gott in unserem Leben? In der Bibel heißt es, gib und es wird dir gegeben werden. Es liegt ein großer Segen auf dem Geben. Und ich meine nicht nur auf dem Geben allein, sondern hinter dem Geben muss die Hingabe stehen. Die Hingabe meines Lebens. Herr, nimm mich hin. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der also Gott was gibt, von Herzen, fröhlich, begeisterungsvoll. Jesus schaut zu, wie man gibt. Und selbst die Witwe, die nur ein Schärflein gibt, sagt, Leute, hört her, die Frau hier, die hat mehr gegeben, wie sie alle. Es ist nicht um die Menge des Geldes, sondern um, wie man gibt, ob man mit dem Herzen gibt. Jesus baut seine Gemeinde mit seinen Leuten. Er ist nicht auf den Kaiser angewiesen. Er ist nicht auf den Staat angewiesen. Er ist nicht auf die Kirche angewiesen. Er ist nicht auf irgendwelche fremde Hilfe angewiesen. Ich will meine Gemeinde bauen. Und der Unterschied zwischen Babylon und Gemeinde Jesu ist, wer baut die Gemeinde? Wer steht vor der Gemeinde? Jesus braucht keine Armee. Er ist auf keine Armee angewiesen. Aber seine Leute gehen in den Tod sogar. Freudig. Wie viele Märtyrer hat die Kirchengeschichte gehabt? Die haben Gott geliebt über alles in ihrem Leben. Gott ist nicht auch angewiesen auf die Zustimmung von irgendjemand. Seine Stimme ist stark genug. Einer ist bei Gott mehr wert als alle Schätze und Gold dieser Welt. Im ganzen Neuen Testament findet man nichts von irgendeiner Organisation. Weißt du, das ist so schön. Kinder Gottes werden von Gott geleitet. Kannst du das vorstellen? Kannst du das verstehen, was das ist? Die sind fremdgesteuert, aber vom Himmel. UPS. Verstehst du das? Sie werden von oben gesteuert. Nicht von irgendwelchen Pastoren oder Vorgesetzten. Wir brauchen das alles. Es ist alles lieb und gut. Aber das darf uns nicht beherrschen. Uns darf nur einer kontrollieren. Das ist der liebe Vater im Himmel. Dem Glauben. Weißt du, wir brauchen kein Buch. Wie benimmt man sich? Wie verhält man sich? Wie tut man das? Du weißt in deinem Inneren, in deinem Herzen ganz genau. Bei Gott ist alles auf Freiwilligkeit aufgebaut, nicht auf Zwang. In Babylon ist Gefangenschaft. Tu das, du musst. Und immer alles, was muss, freiwillig, mit Freuden. Wir dürfen nicht abhängig werden. Babylon macht uns abhängig, was das auch immer ist. Bringt uns in Gefangenschaft, in Sklaverei, die schlimmer ist als die ägyptische Sklaverei. Da heißt es auch in einem Lied, an den Flüssen zu Babel zwang man uns, Lieder zu singen, Lieder vom Zion. Weißt du, du wirst gezwungen zu singen. Weißt du, was dabei rauskommt? Gekrächze. Man zwang uns, Lieder zu singen. In Babylon entstand, wenn man nicht aufpasst und wenn man nicht echt ist, dort entstand Gesetzlichkeit, Pharisäertum, Judaismus, Schriftgelehrtentum, die gegen Jesus anstand. Das entstand alles, der ganze Talmud entstand in Babel, in der Gefangenschaft, in der Zeit der Gefangenschaft. Ich will nur etwas sagen. Unsere Türken hier mit dem Kopftuch und so weiter, die sind hier verrückt. Verrückter als in der Türkei. In der Türkei sind sie nicht so verrückt. In aller Liebe. Aber hier, das ist ihre Religion. Wenn du im Ausland bist, wenn du im Ghetto bist, dann bist du noch konservativer. Du willst deinen Glauben ausleben, deine Überzeugung ausleben und was auch immer ist. Zu Hause sind sie gar nicht so schlimm. Aber hier, egal in welcher Gesellschaft, außerhalb. Dort ist das Extreme entstanden, in Babel, in der Gefangenschaft. Wir sind Juden und wir bleiben Juden, bis der Tod uns holt. Und so ist es gewesen. An den Wassern von Babel. Von dort kommt das Judentum. Die wahre Kirche Jesu Christi ist ein Organ Jesu. Ist eine Fortsetzung des Lebens Jesu. Ist Gemeinschaft der Heiligen. Und das ist nicht irgendeine Organisation. Gemeinschaft der Heiligen. Da weiß jeder Heilige, was er zu tun hat. Weil die Heiligen heilig sind. So wie Gott heilig ist. Sie haben alle die Salbung. Und sie brauchen keine Organisation. Also, ich weiß ganz genau, was ich zu tun und zu lassen habe als Christ. Was richtig und was falsch ist. Da muss mir niemand vorbeten, vorsingen und vorpredigen. Deshalb, ich weiß, mein Inneres weiß. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Und das ist mir ganz klar, was ich soll und nicht. Für die Heiligen ist nur Jesus das Haupt. Und alle Impulse gehen von Jesus aus, dort von oben. Deshalb, ich glaube an eine heilige christliche Kirche. Es ist gut im Glaubensbekenntnis, aber das muss auch wirklich sein, eine christliche, heilige Kirche. Das mag gewesen sein am Anfang der Christenheit. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie hatten alles gemeinsam. Das war Christentum. Und dann sind sie abgedriftet. Da haben sie alles verloren. Und dann ist wieder zu Babel geworden. Dann wurden Kirchen gebaut und dann wurden Organisationen gemacht. Wir haben nur ein Oberhaupt. Das ist Jesus Christus. Und von dem gehen alle Impulse. Dazwischen gibt es verschiedene Stufen. Das ist okay. Aber der Teufel versucht, alles zu kopieren. Kain baute eine Stadt. Seine Söhne, seine Kinder, Nachkommen waren Musikanten. Weil der Teufel weiß, was Anbetung ist. Und er nützt die Anbetung aus. Alle Superstars, was wir so kennen, die haben viele in der Kirche angefangen. Kirchenchor oder sonst wo. Und dann, man hat sie dort nicht angenommen, hat man sie rausgeekelt. Und dann haben sie angefangen, Satan zu dienen. Der Welt zu dienen. Und dort haben sie Karriere gemacht. Die Gemeinde Jesu, die Unterlagen der Gemeinde Jesu ist im Himmel. Dort ist unser Name eingetragen. Und wir brauchen hier keine Statistik, wie viele sind hier. Wie viele werden im Himmel sein bei Gott. Es reichen 4 Leute in Babylon, um Babel teilweise manchmal auf den Kopf zu stellen. Weil Gott mit ihnen war. Daniel, die 3 Jungs. Und wir haben ja die Frage, oder mich bewegt die Frage, sind wir Salz in dieser Welt, Licht in dieser Welt? Sind wir? Merken die Leute, müssen sie sich an uns stoßen? Die müssen sich an uns stoßen und uns angreifen. Die haben die Christen oder die wahren Gläubigen in Babylon angegriffen und aus dem Feuerofen kamen sie raus, nicht verbrannt, sondern befreit. Sie kamen raus, die keine Fesseln mehr. Groß ist der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednego. Oder als der Daniel aus der Löwengrube kam. Daniel, lebst du? Ja, gelobt sei der König. Sie haben den König gewürdigt, sie haben den Respekt vor dem König gehabt. Aber sie haben gesagt, ja, der Herr, mein Gott, der mich diene, konnte mich bewahren. Und der König musste anerkennen, Daniel, konnte dich der Herr, dem du dienst, dein Gott, dich bewahren vor den Löwen? Freilich, der kann alles. Der hat es bewiesen. Und was ist passiert? Die wurden mit Gold umgehängt. Die wurden groß gekrönt und gejubelt. Und da musste nicht mehr die ganze Welt, alle 120 Nationen niederfallen und diesen Götzen Marduk anzubeten. Nein, jetzt beten sie alle Gott. Und Nebukadnezar lässt uns schreiben, groß ist der Herr dieser drei Jungs. Durch unser Leben wird Gott geehrt und gepriesen, wenn wir uns behaupten. Lass dieses Wort zergehen und denk darüber nach. Als Christ musst du dich behaupten, nicht nur bewähren, sondern auch behaupten, dich durchsetzen. Es ist manchmal hart, da musst du deine Stirn bieten, da musst du, so wie die Esther, auch in Babylon oder da hinten in der Gegend irgendwo, ich gehe entschieden meinen Weg. Babylon ist nicht unser Zuhause, nicht unser Heim, aber hier kann ich meine Art ausleben als Christ, als Gläubiger. Hier werden wir uns niemals wohlfühlen. Ich muss euch eines sagen, du kannst hingehen, wo Gottlose zusammen sind, vollgequalmt und was weiß ich, und gespottet und gelästert wird. Du fühlst dich nicht wohl als Christ. Irgendetwas ist, selbst wenn die noch so lieb und so nett sind, irgendwas ist da faul an der ganzen Geschichte. Du wirst keinen Frieden haben. Menschliche Handlungen befriedigen einen nicht. Deshalb, alles was menschlich ist, das vergeht. Das wird gar nicht durchgesetzt. Und der ganze Apostelkonzil in aller Liebe, wir können dort von diesem Apostelkonzil in der Apostelgeschichte lesen. Und es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Schon die erste große Vermischung. Wir sollen das und das den Heiden nicht aufleben. Da gab es Streit. Man hat versucht, menschlich diesen Streit zu lösen. Aber richtige Lösung gab es nicht. Erst Gott musste diese Lösung schaffen und durch die Trennung Juden und Christen. Gott musste diese Lösung schaffen. Du kannst keine Lösung herbeiführen. Menschliche Art, dann kannst du sagen, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. So viele Konzile, Komitees, Sitzungen, die haben gut stattgefunden. Die sind gut und anständig und brav. Also ich habe nichts dagegen. Aber es sind keine göttlichen Lösungen. Die werden sich nicht durchsetzen, die werden nicht überleben. Die werden nicht bis in alle Ewigkeit andauern. Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Die meisten Organisationen stehen im tiefen Gegensatz zum Wesen des Evangeliums. Anstatt dass der Jakobus sagt, also lasst den Heiligen Geist arbeiten, macht ihr so und wir können so machen und so weiter und lasst uns in Ruhe und lasst uns die anderen lasst auch in Ruhe. Das ist Christentum, dass wir die Menschen Gott überlassen und keinen Druck ausüben in aller Liebe. Je mehr wir uns vom Evangelium entfernen, desto gesetzlicher wird man. Das ist auch so, Babel. Die ganzen Satzungen kommen von Babel. Die ganzen Regeln, das haben sie von den Sumerern übernommen. Und es war gut, die Regeln sind gut. Für Ungläubige, die Ungläubige brauchen Regeln. Aber der Gläubige, der Jesusgläubige, der ist schon innen drin geregelt. Der weiß schon innen drin, was lang geht, was das Ziel ist. Der weiß innen drin. So wie ein Vogel weiß, dass jetzt die Abflugzeit ist, nach Hause zu fliegen. Jetzt ist Zeit, das und das zu tun, jetzt wieder zurückzugehen. Die Natur weiß es, nur der Mensch weiß es nicht, weil er von Gott abgefallen ist. Deshalb braucht er Regeln. Der Mensch ohne Gott braucht immer Regeln. Babel ist noch etwas, ist eine Stadt voller Kompromisse. Man sucht immer den goldenen Mittelweg. Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Dieser Spruch, der goldene Mittelweg. Man sucht immer wieder gütlichen Vergleich, Gefälligkeiten. Ich sage euch eines, Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Ganz entschieden zu sein. Weißt du, ich will den nicht verletzen und den nicht verletzen. Wenn du mit Gott gehst, wirst du entweder Gott oder den Teufel verletzen. Entweder lässt du den einen sitzen oder den anderen. Du wirst irgendjemand wehtun. Aber wir wollen ja niemand wehtun, lieb Kind sein. Und das ist unsere Gesellschaft, diese babylonische Gesellschaft, in der wir leben. Du hast deinen Gottesstempel und du hast da Gottesstempel. So diese Kompromisse. Geschwister, Gott will einen radikalen Weg. Und keine faulen Kompromisse. Kompromissen nur, wenn der Heilige Geist einen Kompromiss macht. Jesus will seine Gemeinde bauen, sein Reich, sein Volk, seine Familie, seine Gemeinde zusammenbringen. Die Welt ist nicht unser Heim. Babylon ist nicht unser Zuhause. Abraham verließ die Stadt. Er zog aus in das Land, das Gott ihm zeigte. Weißt du, er wusste nicht, wo es lang geht. Wenn du ausziehst aus Babylon, dich von Babel löst, von den ganzen Strukturen löst, du weißt nicht, wo es lang geht, aber der Heilige Geist zeigt dir das Land. Das sagt, hier ist jetzt deine Grenze, bis hierher. Darfst du gehen und weiter solltest du nicht gehen. Und du musst merken, das läuft nicht, das ist nicht der Wille Gottes. Wir gehen einen anderen Weg. Reich Gottes ist nicht äußerlich, sondern innerlich. Babel ist äußerlich. Prunk, Macht. Das ist die große Babel, die ich gebaut habe. Das ist bis nach Berlin gekommen, dieser Schlachtruf. Bis nach Berlin. Aber wir werden von inneren Ordnungen getragen, als Kinder Gottes. Diesen Vergleich, ich will diesen Vergleich nur sagen. Der Gläubige lebt von der inneren Kraft, vom Wort Gottes. Wir bleiben stark, wenn wir ständig auf Jesus blicken, uns an Jesus orientieren und nicht auf Wind und Wellen und Menschen und Organisationen und was noch ist. Kraft Gottes hält uns auf den Wellen, nicht irgendwelche Naturgesetze, Kraft Gottes. Und wir suchen nicht Hilfe bei den Naturgesetzen, sondern Hilfe bei Gott, Gottes Kraft, Gottes Arm, Gottes Geist. Kraft Gottes kommt, und ich sage euch, wie Kraft Gottes kommt, durch Gebet und Gehorsam und Gottes Wort. Da kommt die Kraft Gottes durch Gebet, Gehorsam und Gottes Wort. Du kannst die Reihenfolge ein bisschen anders machen, aber das ist die Reihenfolge. Daniel und die drei Jünglinge, sie waren stark in Babylon. Die haben dort ihren Glauben bewiesen. Wir müssen den Glauben beweisen. Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. Ich rede, darum tue ich's. Sie haben also dort sich bewährt. Sie ließen ihren Gott sich nicht nehmen. Oder zwischen Gott und der Gesellschaft, sie ließen nichts dazwischen kommen. Gott ist unser Gott und wir werden ihm dienen, auch wenn wir in den Ofen müssen, in der Löwengrube müssen oder was auch immer. Dort haben sie ihren Glauben einfach behauptet. Sie beteten die babylonischen Götzen nicht an. Weißt du, Götzen, es gibt keine Götzen. Es gibt keine Götzen, es gibt nur Götzendiener. Es gibt keine Götzen, nur Götzendiener. Der Stuhl könnte Götze sein, aber Götzendiener, der sich da drauf sitzt und sagt, ich sitze auf dem göttlichen Stuhl. Ja. Ich bin in Aachen mal gewesen und ich bin vor der Pförtner die Tür geöffnet in der Kirche, in dem Dom. Und dann durfte ich raufgehen, da wo dieser deutsche Kaiser, fast alle deutsche Kaiser gekrönt worden sind. Und auf diesem Stuhl, da musste jeder deutsche Kaiser wenigstens ein Vaterunser länger drauf sitzen. Und ich habe mich hingesetzt und dann kommt gleich der Ordner runter, da dürfen Sie nicht drauf sitzen. Aber an diesem Stuhl habe ich nichts Besonderes gespürt. Oder Sessel, auch wenn die Steine aus Jerusalem gewesen wären und was weiß ich, Karl der Große, was er alles dort gemacht hat. Vergiss es. Die Dinge machen nichts. Der Glaube macht es. Der Glaube macht es. Und deshalb, es gibt keine Götzen, sondern es gibt Götzendiener. Und deshalb, du kannst in einer Welt voller Götzen sein, du musst aber diesen Götzen nicht dienen. Einfach vorbeigehen, naja. Schönes Gebilde, schönes Kunstwerk. Schöner Elefant oder sonst noch was. Weißt du, Indien ist voller Götzen. Als wir durch Indien fuhren, da ist der Todesgott, da ist der Lebensgott auf der anderen Seite. Da geht man vorbei, da stört man sich. Indien ist so Schmelztiegel der Götterkulte. Millionen von Götter haben die. Für jede Situation, für jede. Ja, das war Babel und zur Zeit Daniels, viele Götter. Aber die haben keine Kompromisse gemacht. Die haben gesagt, schön, mach, was du willst. Ich mach nicht mit. Du musst den anderen machen lassen, was sie wollen. Versuch nicht, den Gottlosen zu bekehren. Du kannst nur dein Zeugnis, dein Licht scheinen lassen. In Babylon kannst du nur dein Licht scheinen lassen. Das ist alles. Du kannst dich nur als Christ leben und die können sich orientieren. Ist das gut oder ist das schlecht? Die müssen wählen. Du musst kompromisslos bleiben. Und ich sag dir eines, wenn du kompromisslos bist, wenn du konsequent bist, werden die früher oder später auch zum Glauben kommen. In meiner Bibel heißt es, glaub du an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Wenn du konsequent, schnurstracks deinen Weg gehst, werden die Menschen sagen, also da muss schon wirklich was dran sein. Da muss wirklich was dran sein. Daniel ließ sich das Beten nicht verbieten, so wie er beten wollte, wie er beten gelernt hat. Und dann hat sich nicht verbieten lassen, Fenster Richtung Jerusalem aufzumachen. Und die Spione sitzen da unten und fotografieren und filmen und was weiß ich, was sie da machen. Und Daniel sagt, oh, groß ist der Herr, groß ist der Herr Zebaoth, der Herrscher. Auch wenn die ganze Welt voller Dämonen ist, er ließ sich nicht verbieten und verbiegen. Sie wollten ihm abschneiden von diesen Kraftquellen. Also du siehst, der Teufel hat auf dein Gebetsleben abgesehen. Der beschäftigt dich so, dass du keine Zeit hast mehr zu beten. Da ist eine Veranstaltung, dort ist was, da ist was los, da musst du was tun, da verreckt jemand, da, weißt du, da ist so viel los. Du hast eigentlich zum Beten dann gar keine Zeit, nur noch zum Arbeiten. Aber wir sollen beten ohne Unterlass. Wie macht man das? Der macht dreimal am Tag sein Fenster auf. Das ist das Geheimnis seiner Kraft gewesen, sonst hätte er nicht als Ministerpräsident fungieren können und der Chef der ganzen Leute damals sein. Er hat dreimal am Tag sein Fenster aufgebaut. Wenn du dein Fenster Richtung Jerusalem aufmachst, wirst du nicht verführt, wirst nicht verwirrt, wirst nicht verdorben. Du hast immer Verbindung mit Gott und das kristallisiert sich, das reinigt sich. Dann kannst du das Gott abgeben, da ist wieder was gesehen, was nichts ist. Dann kannst du sagen, oh Vater, hast du das wieder gesehen? Nicht, dass ich was falsch gemacht habe, aber das wollte in mein Leben eindringen. Glaub doch nicht, dass die da so brav unschuldig gesessen sind in Babel. Nein, die sind konfrontiert worden mit allen möglichen Mächten. Die Mächte wollten sie blockieren, sie vom Ziel abbringen, sie verhindern, dass sie nicht weiterkommen mit der Arbeit, mit der Fortbildung, mit allem möglichen drum und dran. Aber er hatte ein offenes Fenster in Richtung Gott, Richtung Himmel. Du brauchst, Bruder, Schwester, ein offenes Fenster Richtung Himmel. Er ließ sich das nicht verbieten und er ließ sich das nicht nehmen. Du brauchst eine persönliche Andacht. Das ist, wie man in Babylon überlebt. Ohne der persönlichen Andacht wirst du Pharisäer und Schriftgelehrter. Liest nur noch den Talmud und machst Kompromisse. Der Lehrer hat so gesagt, der andere Lehrer hat so gesagt. Das steht im Talmud. Und die diskutieren. Dann gehst du nach jeder Diskussion. Unsere Alten haben gesagt, sogar Jesus muss sagen, hört doch auf mit diesem Quatsch. Es steht geschrieben, das und das. So, aber wenn du das offene Fenster zu Gott hast, dann hast du Führung. In Babylon gibt es nur Verrückte und Verwirrte. Tut mir leid, aber das ist der Fall. Nur Gefangene von allen möglichen Nationen. Babylon oder Nebukadnezar hat da Raubzüge gemacht und dort Raubzüge und es hat sich alles vermischt. Sie lebten nur noch von Täuschung. Aber du wirst klaren Blick behalten, wenn du dein Fenster Richtung Jerusalem aufmachst, Richtung Gott, Richtung Himmel, Richtung Reich Gottes. Sonst verzettelst du dich in dem ganzen Durcheinander und im ganzen Irrtum. Da wirst du deine Stimme hören und deine Stimme hören, aber er hört auf Gott. Und was die anderen da hören, da unten, ist es vollkommen egal. Wir haben gehört, Daniel betet zum lebendigen Gott. Ja, lass sie doch hören. Und dann kommt der Tag X. Weißt du, ich will nur, dass du verstehst, die Welt Daniels, der drei Jünglinge, es ist so fast sogar 150% wie unsere Welt und noch schlimmer. Was haben sie genommen? Da ist ein Fest beim Belsatzer, Daniel ist wieder weitergerückt ein bisschen, das Fest beim Belsatzer, und sie nehmen die heiligen Gefäße, die heiligen Geräte aus dem Tempel Gottes und sie lästern, heißt es in der Bibel, aber sie haben Gott bestohlen. Sie haben Gott bestohlen, sie haben Namen Gottes, heilige Geräte und sie lästerten Gott. Oh, guck mal, ist das nicht gut. Weißt du, der Teufel hat uns Christen bestohlen mit Musik, hat uns bestohlen mit Liebe. Du kannst das Wort Liebe nicht mehr richtig formulieren oder nicht mehr buchstabieren. Da denkt man ganz was anderes. Frieden. Die Welt hat uns bestohlen von Frieden. Also, die hat uns beklaut. Das sind diese heiligen Geräte und die Welt lästert und treibt ihren Unfug. Sie lästert in Gott, aber Daniel war nicht zu Hause in dieser Stadt. Er war nicht bei dieser Party, obwohl er Ministerpräsident war. Er war nicht dort. Und dann plötzlich diese Schrift an der Wand, gewogen und leicht erfunden. Weißt du, sie nahmen die kostbaren Geräte Gottes, die anstatt Gott zu dienen, haben sie sich selbst gerühmt. Das hat mein Vater Nebukadnezar heimgebracht. Sie haben Gott nicht geehrt, sondern die Welt der Gläubigen beraubt und missbraucht. Positives Denken, das sind die Geräte. Und da werden die Dinge gepriesen, aber nicht Gott. Oder, weißt du, das Religiöse steckt im Menschen so tief drin. Babel steckt in jedem Menschen drin. Babel ist das Tor zum Himmel eigentlich gewesen, so heißt es wörtlich. Eigentlich, um Gott zu begegnen und dergleichen. Aber da ist alles andere daraus geworden. Und Gott wurde zornig auf Babel. Und Gott strafte Babel. Und jetzt kommt, und keiner hat mehr verstanden, was ist das? Bis Daniel gerufen wurde. Und die wussten, haben sie noch besonnen, da gibt's noch einen Daniel. Der weiß die Schrift. Warte mal, was mit der Ökumene passiert. Oder mit der ganzen Globalisierung, mit dem Euro und all diesen Dingen, was da passiert. Warte mal ab. Denk nur an das Standbild Daniels. Daniel hat eine Vision und keiner kann diese Vision deuten, außer Daniel, in dem ein hoher Geist wohnt. Und der kommt hin und sagt, König, das goldene Haupt, das bist du, und dann geht's abwärts. Und das Schicksal Europas ist dort besiegelt, in den Zehen. Lies mal, da ist das Schicksal Europas besiegelt. Und das Reich wird uneins sein, die zehn Zehen, Ton und Erz vermengt. Und dann wird ein Stein vom Himmel fallen und wird alles zermalmen. Und dann wird sein Reich ewig sein. Du musst vorstellen, das Geheimnis der Leute in Babel, diesen vier Jünglinge, sie haben Mut, sogar Obrigkeit, die Wahrheit zu sagen. Klartext. Sie sagen, Herren, da wird ein Stein kommen und es wird alle Reiche zermalmen. Auch das Reich, das goldene Reich des Nebukadnezars. Und wir sehen, die haben Zivilcourage gehabt. Und das ist in Babylon leben, Zivilcourage haben, gegen den Strom schwimmen. Die Wahrheit dem Chef zu sagen, hier wird nicht gestohlen, hier wird nicht gelogen, hier wird nicht das und das gemacht. Also Sie können es machen, aber nicht mit mir. Ich mache das nicht. Und du wirst merken, entweder fliegst raus, kommst in den Feuerofen oder in die Löwengrube, hast Spießruten laufen, was auch alles passiert. Du wirst schon deinen Kampf haben, aber du wirst sehen, Gott bewahrt dich in dem allem. Halleluja. Gott schenkt Kraft und Gnade, dass du auf feurige Kohlen gehst und du sammelst ihnen feurige Kohlen auf ihr Haupt. Du gehst auf feurige Kohlen. Verstehst du? Und die Stadt wird der Zorn Gottes treffen. Gefallen, lies mal Offenbarung nachher. Da jubeln die Christen. Gefallen ist Babel. Das wird das größte Jubellied der Endzeit sein. Wenn die Erlösten sehen, gefallen, das, was uns unterdrückte, was uns kaputt gemacht, was uns ausgeraubt hat, was uns betrogen hat, das ist gefallen. Die Kaufleute heulen und Christen jubeln. Christen jubeln. Man wird, und wenn das Reich Gottes kommt, ich sage euch ein Geheimnis, wenn das Reich Gottes kommt, wird man keine Geschäfte mehr machen. Da wird man kein Geld mehr brauchen. Umsonst habt ihr es empfangen. Da wird alles umsonst sein. Die Bäume des Lebens, die dort am Fluss wachsen werden, die werden 12-mal im Jahr Frucht tragen. Da wird alles kostenlos sein. Und wenn du in der Ewigkeit gehst, du wirst dein Sparbuch nicht mitnehmen und du wirst den ganzen irdischen Plunder nicht mitnehmen, die ganzen Möbel und all das, was du hängst, die ganzen Götzen, die wirst du nicht mitnehmen. Das, was du hier vergöttert hast, das bleibt hier, wird zu Staub. Dein goldenes Kalb wird zermalmen und das musst du womöglich noch trinken zum Schluss, wie die Israeliten. Da wird Schluss sein mit dem frommen Gewerbe. Schluss sein mit dem frommen Gewerbe. Da wird man auch keine Messen mehr lesen. In aller Liebe, entweder hast du gebetet und sind deine Gebete dort angekommen oder sie sind nicht angekommen. Babylon ist alles, was nur Menschen sind und Menschen machen und der Missbrauch der Geräte Gottes, der Sakramente. Ich meine, weißt du, Kindertaufe und vieles andere mehr. All diese Dinge, der Mensch missbraucht diese Dinge. Weihe, Rituale, alles, was zur Kult ausmacht. Gott hat es einmal eingesetzt, war gut. Und das meiste, was so die Kirche und die Religion haben, das war gut. Ich meine, alle Religionen, das war gut. Aber der Mensch hat es zu Stein gemacht, ist versteinert, da ist gar kein Leben mehr drin. Firmung, das war einmal in der Urgemeinde Empfang des Heiligen Geistes. Und jetzt nur noch einfach Geschäft, so wie Manufaktur. Einfach so Fließbandarbeit. Aber Gott hat etwas ganz Besonderes hier vorgehabt. Der Teufel versucht, die Gedanken zu missbrauchen, die Gedanken zu manipulieren, die Gedanken zu lesen, die Gefühle zu entschlüsseln, zu verstehen. Missbrauch der Worte und der Sprache. Das ist in der Endzeit. Missbrauch des Gottesdienstes. Die ganze Vermarktung des Gottesdienstes. Weißt du, der Teufel arbeitet und wir haben schon die ganzen Bilder in der Bibel. Das ist Babylon, wir leben da drin. Vermarktung des Gottesdienstes. Da kommt die Maria Magdalena, salbt Jesu Füße und dann kommt der Judas und sagt, Meister, wir hätten das Öl verkaufen können und wir hätten da ein Altersheim oder Bibelschule oder was weiß ich, eine Kirche bauen und den Armen geben, Humanismus. Wir hätten das verkaufen können. Du siehst das so. Und Jesus wurde sogar für 30 Silberlinge verkauft. Vermarktung der heiligen Geräte, sogar des Herrgott selber, des Sohnes Gottes. Missbrauch des Kultes, Vergötzung des Menschen. Da lobt man zuerst den Professor, den Doktor, den Pastor und dergleichen. Und letztendlich, für Gott bleibt keine Zeit mehr. Da wird nur der Mensch gerühmt. Eigentlich, wir Menschen müssen mehr im Hintergrund treten. Das ist der wahre Gottesdienst. Daniel ist gar nicht da, als die Großen so versammelt sind. Und jetzt diese drei Jünglinge, die mussten bei dieser Party sein, wo die ganzen Nationen diesen Götzen da einweihen. Und plötzlich bleiben die stehen. Du musst vorstellen, was das war. Kannst du das ausdenken? Hunderte, tausende von Leuten stehen da, fallen nieder und beten an. Und die drei bleiben, die stechen aus. Und plötzlich werden die davor geholt. Ja, und ihr drei, was ist mit euch? Die Musik wird nochmals gespielt. Du kriegst noch eine zweite Chance. Der Teufel gibt dir gerne eine zweite Chance. Nochmals eine Chance. Und unsere Brüder bleiben trotzdem stehen. Verstehst du? Das ist Zivilcourage. Entweder machst du in die Hosen oder gehst in den Feuerofen oder sonst was. Aber die sind stehen geblieben. Die wussten, was das bedeutet. Das ist unser Tod. Das ist unser Tod. Aber die blieben stehen. Bleibst du stehen in kritischen Situationen? Nee, mach ich nicht mit. Mach ich nicht mit. Tanz nicht auf jeder Hochzeit. Babylon ist Missbrauch der Ordnungen Gottes. Die Jungs von Babylon da, diese vier Jungs und Daniel und so weiter, haben Gott gedient. Wir beugen uns nicht. Wir beugen unsere Knie nicht. Wir kapitulieren nicht. Auch wenn wir verhungern, auch wenn wir sterben müssen, wir bleiben stehen. Auch wenn mein Mann, meine Frau mich verlässt, meine Kinder mich verlassen, wenn sie alle mich enterben, ich bleib stehen. Wenn die Gemeinde mich rausschmeißt oder die Kirche mich rausschmeißt, ich bleib stehen. Dieses Stehenbleiben, da liegt der Schlüssel. Diese Jungs haben nicht überall mitgemacht. Sie wussten, wo ihre Grenzen sind. Sie wussten, was Anstand ist und was nicht. Sie wussten ganz genau, wo sie den König ehren sollen, wenn es um den König geht. Aber dann, wenn es um Gott geht, muss man Gott mehr gehorchen als dem König. Man muss wissen, wie man in Babylon lebt. Ein bisschen anders wie auf dem Dorf oder in seiner eigenen Hütte. Da muss man anders leben als in deiner Mansardenwohnung, wo du nur allein bist. Da bist du nur für dich allein verantwortlich. Aber jetzt bist in Babylon bist du ja für, bist du beobachtet. Du bist ein lesbarer Brief von jedermann. Die gucken. Die ganze Welt guckt auf diese drei Jungs. Und die Menschen gucken, wie du lebst. Wo du hingehst. Was du machst. Du musst wissen, wenn man in Sündenpfuhl lebt. Alles Sünde, Hurenhaus und Räuberhöhle und was noch alles ist, Mördergrube. Und du musst wissen, wie verhalte ich mich da? Und Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Das ist Christenleben. Das ist wahres Christenleben. Nicht nur, dass sie kommen und dich streicheln. Seid klug und seid ohne falsch. Man muss wissen, wie man in der Hölle lebt. Babylon ist Hölle. Du glaubst es nicht, aber du musst ein bisschen länger rausgehen und die Nase ein bisschen weiter rausstrecken. Da wirst du schon merken, die Welt ist böse, ist arg, ist gemein, ist ungerecht, ist lieblos, ist krank, ist verdorben. Die Welt ist. Du musst nur die Zeitung aufschlagen. Am besten BZ oder die Bildzeitung. Verstehst du? Und dann siehst du, was für Mord und Totschlag und was so alles passiert an Korruption, Lügen. Du musst wissen, wie man im Sodom lebt. Und vielleicht muss Gott dich manchmal reinziehen, wie beim Lot, rein Lot, streit nicht mit den Leuten, gib dich mit den Leuten nicht ab, diskutiere nicht mit ihnen. Vielleicht ist es wichtiger, Mund halten und mit manchen Leuten gar nicht zu diskutieren, die werden sowieso dich nicht verstehen. Und die Engel zogen Lot rein und haben die Leute mit Blindheit geschlagen, dass sie gar nicht gemerkt haben, wo Lot mehr wohnt. Sie haben die Tür zum Lot nicht mehr gefunden. Das ist Leben in Sodom und Babylon und in Berlin. Weißt du, wir müssen lernen, für uns zu leben. Und Gott muss uns manchmal reinziehen. Diskutiere nicht mit diesen Leuten. Verteidige nicht die zwei Engel, die da gekommen sind. Da machst du sie nur schuldig. Die werden sowieso nicht kapieren. Gebt uns die Männer raus. Nein, sie haben Gastfreundschaft geübt. Oder Lot hat Gastfreundschaft geübt. Seid klug und ohne falsch. Du musst lernen, Nein zu sagen. Das ist Leben in dieser Welt. Wahre Christen sind keine Weichlinge. Sind auch keine Feiglinge. Wahre Christen sind keine Softies. Verstehst du? Ach, nein, sind ganz harte Jungs. Die wahre Christen sind ganz harte Jungs. Wir bleiben stehen für unseren Gott. Sie sind hart, weil sie Gott lieben. Sie sind unerschütterlich, weil sie Gott lieben. Sie blieben Originale. Ich werde die nächsten Tage auch über der Nebukadnezar hat diesen drei Jungs andere Namen gegeben. Der Teufel will dir einen anderen Namen geben. Du sollst diesen Namen nicht annehmen, auch wenn die nicht nennen, aber du sollst du bleiben. Auch in Sodom, auch in Babylon, wo auch immer. Sie haben sich nicht angepasst. Und Lot wurde, ja, weißt du, der ist Zuwanderer, der kommt von woanders, ist ein Fremdling. Diesen drei war Gott wichtiger als das Ansehen bei den Leuten. Was sagen die Leute, was schreiben sie, was, wie diskutieren sie über uns? Sie sind aber von Gott dann befördert worden, weil sie sich zu Gott gehalten haben, sich vor Gott gedemütigt haben, hat Gott sie befördert. Man kann in Babylon sehr gut leben, Leute, sehr gut. Man kann sehr gut leben, wenn man zu leben versteht. Du kannst in Berlin sehr gut leben, wenn du das Leben verstehst, wenn du deinen Weg gehst. Du kannst in der Hölle sehr gut leben. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Du kannst sehr gut leben in einer verdorbenen, kranken, kaputten Gesellschaft. Oder in ganzen Schenkis oder so. Kannst du glücklich leben? Da kannst du den Leuten sogar doch dienen zwischendurch. Oder die merken, du hast einen anderen Geist. Du hast eine andere Einstellung. Du bist anders. Was ist mit dir los? Die werden dich fragen. Und du solltest den Menschen erst Antworten und Rechenschaft geben, wenn sie dich fragen. Solange sie dich fragen, halt den Mund, sei still, wenn sie dich fragen. Du kannst in der Hölle ganz gut leben. Als ich vor Jahren mal in Neapel unten war und den Vesuv bestiegen habe, und dann ist mir eines aufgefallen, da unten im Vesuv, in dieser Sohle, da lebt ein Bauer und pflanzt seinen Garten an. Und dann habe ich den Guide gefragt, den Leiter gefragt, könnte ich zu dem Bauer gehen, ich möchte den Bauer kennenlernen. Der Bauer lebt im Vesuv, im Vulkan drin, unten. Lebt er drin, hat einen wunderbaren Garten. Dann sagte er, ich habe keine Angst vor dem Vulkan. Und wenn er ausbricht, ob ich draußen bin oder drin, wird es uns sowieso treffen. Und er lebt mittendrin im Vulkan, baut sich seinen Garten. Keiner will hier wohnen. Und nur so ein paar Verrückte wie ich, also wie ich jetzt damals, kommen und will nur mit ihm sprechen. Warum tun sie das? Er sagt, hier ist das Land frei. Hier kann ich machen, was ich will. Ich habe keine Angst. Geschwister, Angst ist ein Mittel, wie der Teufel uns kontrolliert. In der Welt habt ihr Angst, in Babylon, in Berlin habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Im Vulkan lebt der Bauer, zieht sein Gemüse auf und er war erstaunt, ein mutiger Kerl. Im Vulkan, nicht nur auf dem Vulkan, sondern im Vulkankessel drin. Man kann in Babylon gut leben, wenn man weiß, bei Gott ist mein Zuhause. Ich bin in Gott geborgen. Und wenn ich hier, wenn der Vulkan ausbricht, in den nächsten paar Minuten bin ich dem Himmel viel schneller näher. Und bei Gott, was soll ich sterben? Muss ich so oder so, sagt er. Wenn der Vulkan ausbricht, denken Sie an Pompeji, was da passiert ist. Das sind sie alle. Obwohl sie unten im Tal waren und sind nicht davon gekommen. Sterben müssen wir so oder so. Und ich bin nicht mehr der Jüngste, der Bauern hat gesagt. Und wir müssen diesen Kessel früher oder später verlassen, diesen Vulkan. Und wir gehen alle mal in der Luft, werden entrückt. Wir kommen doch an der ganzen Geschichte nicht vorbei. Jesus sagt, meine Gemeinde wird der Teufel nicht überwinden. Und das Geheimnis war, und das gilt für uns Berliner ganz besonders, bei uns steht auch der Pergamonaltar. Und der Gemeinde zu Pergamon und sagte der Herr, ich weiß, wo du wohnst, wo Satans Stuhl ist. Und du hast mein Wort gehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Und ich will dich bewahren vor der großen Versuchung, die über die ganze Erde kommen wird. Diese globale Versuchung, diese Endzeitversuchung. Weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses. Geschwister, wir leben unterhalb vom Stuhl Satans. Der ist hier zu uns gebracht. Wir haben den Fluch von diesem Stuhl genossen. Zweimal verflucht. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und was weiß ich, was für die ganze Dämonie hier in Berlin, von Berlin aus gegangen ist in all diesen im letzten Jahrhundert. Und nach 70 Jahren ist alles vorbei und vergessen. Aber wir leben da unten. Wir leben da unten. Und du musst dich arrangieren. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Einfach sich an Jesus halten, Jesus bekennen. Für dich persönlich. Du kannst gut leben unter dem Thron Satans. Lass den machen. Lass die machen. Und der Teufel ärgert sich, dass er dich nicht verplanen kann. Der ärgert sich, dass er dich nicht manipulieren kann, dass du einen anderen Geist hast, dass du anders tickst, dass du nicht alles glaubst, dass du nicht mit allem einverstanden bist. Du, da ärgert er sich. Und ich sag dir, deine Nachbarn ärgern sich. Und wenn du telefonierst und was über Telefon und Handy sagst, du wirst abgehört. Die Amerikaner ärgern sich. Ja. Also die sind nicht manipulierbar, nicht verführbar. Du hast deine eigene Meinung. Und genau das ist, du musst in Babylon deine Meinung feste Meinung haben, bei deiner Meinung stehen bleiben, deine Meinung bewahren, ob die einverstanden sind oder nicht einverstanden sind. Die Babylonier, das ist vollkommen egal. Du musst nicht allen Medien glauben. Der Glaube wird im Herzen bestimmt, vom Wort Gottes her bestimmt. Du hörst die Stimme Gottes, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen einem anderen nicht. Sie folgen nicht den Babyloniern. Du tanzt nicht auf alle Hochzeiten. Und das ist schade eigentlich. Verstehst du? Das ärgert den Teufel. Da wird er wild. Du lässt dich vom Heiligen Geist leiten. Du sagst, da gehe ich hin und da gehe ich nicht hin. Was willst du? Du hast kein Amt und du brauchst auch kein Amt. Weil so, die wollen gerne Ämter verteilen, Babylonier. Verwaltung ist ja Beamtenstadt gewesen. Du tust das Richtige im richtigen Augenblick. Ohne Verwaltung. Ohne Befehl und Kommando. Du brauchst keine Funktionäre. Du funktionierst durch den Heiligen Geist besser, als alle Funktionäre zusammen funktionieren. Verstehst? Und Satan versucht noch irgendwie Druck auszuüben über dein Leben. Christen lassen sich nicht bedrücken durch nichts. Die vier Jungs, die waren am Schluss 10-mal klüger, kannst du das ausrechnen? 10-mal klüger als die anderen Prinzen. Sie waren 10-mal erfolgreicher, 10-mal siegreicher als die anderen, 10-mal weiter, auch in ihrer Karriere, in ihrer Entwicklung. Die waren weiter, die haben immer Top-Positionen besetzt. Ich denke nur Daniel, der war bei dem König Ministerpräsident, bei dem Ministerpräsident, bei 4 Könige mindestens. War er Ministerpräsident. Wer kann das? Normalerweise wird er rausgeschmissen, wenn ein neuer König kommt, aber die haben den gebraucht, weil der so wichtig war. Weil Gott mit ihm war. Und der König fand, Daniel 1, Vers 20, und der König fand sie in allen Sachen, der sie befragte bei diesem Test, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und alle Weisen, diese alten Knacker, diese Gebildeten, diese Klugen dieser Zeit, die waren 10-mal klüger. Lies mal. Und in seinem ganzen Reich, also das Imperium war groß, ohne Titel, ohne Orden, sie waren 10-mal klüger und ohne Ordination. Weißt du, wir brauchen all diese Dinge nicht, um Gott zu dienen. Wir brauchen das. Ist gut, wenn wir das haben, aber viel nützen tut es uns auch nicht. Kannst nichts dafür kaufen. Wenn du Gott hast, dann brauchst du nichts Menschliches. Wenn du Gott hast, brauchst du nichts Menschliches. Du musst dein Bestes tun als Mensch. Aber du brauchst nicht alle diese Dinge. Du bist jetzt 10-mal klüger. Nur mit Wasser und Gemüse. Verstehst du das? Das, was Gott wachsen ließ. Ein Bild Gemüse ist das, was Gott wachsen ließ. Nicht, was die Leute gezüchtet haben, Tiere, sondern was der liebe Gott wachsen ließ. Gemüse. Und das macht uns klug, was Gott wachsen lässt. Wenn Gott das Wachsen nicht gibt, dann kannst du nicht so klug werden. Sie waren 10-mal klüger als die ganzen frechen Mäuler der Babylonier. Sie waren nicht verlegen. Und du kannst sagen, das macht mir alles nichts aus. Ich kann haben und ich kann nicht haben. Ich kann sein und ich kann nicht sein. Und wir müssen das alles durchleben, uns bewähren und dann dahin gehen. Paulus redet und sagt, ich kann fleischlich jetzt reden. Und manchmal muss man mit manchen Leuten fleischlich reden, weil sie geistlich nicht verstehen. 1. Korinther 15, Vers 9, da redet Paulus fleischlich und sagt, ich kann's, sehr gut. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, okay, der demütige Sicht. Und ich bin nicht wert, als ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Amen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle. Und dann fängt er sich zu loben im Fleisch. Und die Gnade Gottes war an mir nicht vergeblich. In 2. Korinther 11, Vers 22 sagt er, sind Sie Hebräer? Ich bin auch Hebräer. Sind Sie Israeliten? Ich bin auch Israelit. Sind Sie Abrahams Kinder? Ich auch. Verstehst? Ich auch. Du auch. Sind Sie Diener Christi? Rede ich hier töricht? Ich bin weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfters gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin in Todesnöten gewesen. Und. Ich bin mehr. Du kannst dich rühmen. Aber du brauchst es nicht, du hast nichts davon. Paulus hat es nur einmal getan, damit er denen das Maul stopft. Das hat er nur getan. Gott will, dass du deine Identität behältst, dass du das bist, was du bist und wo du bist, dass du dich nicht mit dem Unkraut vermischt oder verwächst und gleich dann, dass man nicht mehr unterscheiden kann, bist du Unkraut oder bist du Weizen, dass du keine faulen Kompromisse machst, um der Macht willen, Autorität willen, Ansehen willen, Anerkennung willen, brauchst alles nicht. Wenn du in Babylon lebst, dann musst du so stark sein, dass du dich nicht einschüchtern lässt. Und das ist, was der Heilige Geist mir gezeigt hat. Das soll ich euch sagen, Geschwister, lasst euch nichts einschüchtern durch nichts, durch Medien oder Meldungen, Informationen etc., welcher Art auch immer, was euch zugetragen wird, lasst die nicht erschüttern. Wir werden noch viel schreckliche Dinge hören als die ganzen Katastrophenberichte. Lasst sie nicht einschüchtern. Auch nicht im Namen Gottes, dass jetzt jemand kommt und den Namen Gottes gebraucht. Die heiligen Geräte werden missbraucht. Das ist gang und gäbe. In so vielen Kreisen, Weissagung wird missbraucht, diese heiligen Geräte. Prophetie wird missbraucht. Gebete wird missbraucht. Handauflegung wird missbraucht. Diese heiligen Geräte. Bibelzitate werden missbraucht. Humanismus wird missbraucht. Wir sollen den Armen helfen. Aber das muss von Herzen kommen, das muss uns Gott zeigen. Und da müssen wir wollen. Und nicht irgendwie nur einfach aus Mitleid was tun, denn unsere Hilfe ist nicht effektiv, dann in diesem Fall, nur durch die Offenbarung. Lass dich nicht einschüchtern und lass dich nicht in Panik bringen, heißt es hier in der Bibel. Galater Kapitel 1. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als was es euch gepredigt worden ist, das sei verflucht. Du sollst also selbst an diesen ganzen Engel glauben, nicht verfallen. Auch wenn ein Engel vom Himmel dir was predigt. Und die Leute erzählen mir, es ist ein Engel erschienen, heute Nacht. Verstehst du, ich kann mit Engel kommen. Überall gibt es Engel. So wie Dämonen gibt es auch Engel. Aber wir sollen, und das muss übereinstimmen mit der Bibel, Leute. Selbst wenn Paulus was erzählt hätte, was nicht mit der Bibel übereinstimmt, da ist er verflucht. Wäre er verflucht gewesen? Deshalb wir müssen uns strikt an die apostolische Überlieferung halten. In Babel, schnurstracks, wir gehen mit Scheuklappen unseren Weg, den Weg dem Lamme nach. Dem Weg dem Lamme nach. Das, was die Jünger gehört und gesehen haben, das, was sie uns gelehrt haben, was Jesus uns gelehrt hat, wir bleiben da dran, wir lassen uns nicht abwimmeln und wir lassen uns nicht verführen, das ist nicht von Gott. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis. Babel ist Verfälschung, Verdrehung. Deshalb, du brauchst nicht warten, dass Verfolgung kommt. Vergiss es, Verfolgung wird es nicht geben. Der Teufel ist viel zu dumm dazu. Aber Verführung wird es geben. Und zwar massenweise. Deshalb sagt Jesus und warnt uns vor falschen Propheten und falschen Lehren. Babel nochmals, 2. Korinther Kapitel, 3. Mose 26, Vers 11. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Und das ist, du kannst nicht vermeiden, dass dein Kollege ungläubig ist. Du kannst nicht vermeiden, dass dein Sitznachbar ungläubig ist. Aber du sollst nicht geistig die gleiche Richtung gehen. Mit ihm einverstanden sein. Das Gutheit heißen, was er macht. Du musst eine andere Meinung haben, einen anderen Geist. Zieht nicht am fremden Joch. Denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt, das muss doch Korinther sein. 2. Korinther 6 ist es, Vers 14. Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für einen Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes zusammen mit dem Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, denn Gott spricht in uns. Gott spricht in uns. Und das ist ein Zeichen, ob du ein Tempel Gottes bist oder nicht, wenn Gott in dir spricht. Nicht zu dir, sondern in dir. Das ist ein Geheimnis, das ist ein Schlüssel. In dir. Daniel sprach Gott in ihm. Der konnte dann die Träume, die der Nebukadnezar geträumt hat, einwandfrei auslegen. Die Schrift konnte er lesen, weil Gott in ihm gesprochen hat. Gott muss in uns sprechen, Leute. Nicht nur zu uns, sondern in uns. Lass uns zusammen sagen, Gott muss in uns sprechen. Amen. Gott muss in uns sprechen. Nicht nur zu uns. Gott redet durch viele Predigten, durch was weiß ich. Er redet zu uns. Aber der Geist Gottes muss in uns sprechen. Und ich will unter ihnen wohnen, hat Gott gesagt, und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen. Nicht, dass die Welt dich bepredigt und bequatscht und was weiß ich, sondern Gott muss in uns sprechen. Das heißt ausgehen, nicht mehr mitmachen, nicht mehr dabei sein. Und rührt kein Unreines an, so will ich euch annehmen. So sind wir erfolgreich. Viele betrügen sich selbst, weil sie nicht das tun, was Gott sagt. Gott will in uns reden. Babel wurde von Gott gewogen, gewogen und so leichter von. Da ist nichts von Gott viel gewesen. Sie nahmen die heiligen Geräte. Damit hat man Gott gedient mal. Damit waren sie heilig, sogar unberührbar. Und jetzt missbrauchen sie. Wie lebt man in Babel? Man bleibt in Babel, man läuft nicht von Babel weg. Es sei denn, Gott sagt, jetzt ist die Zeit rum. 70 Jahre. Jetzt könnt ihr nach Hause gehen. Und dann geht ein Gebot vom König aus. Und da geht das alles reibungslos. Da ist kein Stress. Wenn Gott uns irgendwo hinführt und uns versetzt, da ist kein Stress. Da musst du nicht mit Gewalt etwas erzwingen. Du weißt, da ist der Weg offen. Da geht der Jeremia und da wird ausgeschrieben, wer hat Lust nach Jerusalem zurückzugehen und Jerusalem wieder aufzubauen? Und da gehen nur die, die richtig stehen zu Gott. Die anderen bleiben sowieso da. Und die sind schon inzwischen Babylonier geworden. Daniel hat sehr früh gelernt, Nein zu sagen. Die anderen auch, die waren auch dabei, diese vier, gegen den Strom zu schwimmen. Weißt du, nicht abhängig zu werden von anderen, selber zu denken, selber zu wollen, selber zu verstehen. Und er kam, wenn er gerufen wurde, er war da. Dieser Daniel und auch diese anderen, sie haben sich nicht aufgedrängt. Du musst dich nicht der Welt aufdrängen. Ihr müsst hören, ich habe was von Gott zu sagen, liebe Leute. Wenn die nicht wollen, lass es. Du musst sie nicht bekehren. Er war erlöst von Babylon. Er teilte ihre falsche, verdorbene, gottlose Lebensweise nicht. Er war in der Welt, aber nicht von der Welt. Babel ist nicht unser Zuhause. Die drei Jungs, die haben nicht jeden Zirkus mitgemacht. Sie wussten hier, wir müssen da sein, aber wir werden uns nicht hinknien. Wir werden diese Gefälligkeit nicht machen, nur aus Anstand. Die hätten es ganz einfach aus Anstand machen können. Da wäre nichts passiert. Sie hätten sich diesen ganzen Stress ersparen können. Aber nein, wir passen uns nicht an. Wir werden diesen Götzen da nicht anbeten. Heute ist Babylon ausgereifter, der Zwang und die Zwänge sind raffinierter. Das merkst du gar nicht, wie die Daumenschrauben dir angezogen werden, mehr und mehr. Das merkst du fast gar nicht. Du wirst manipuliert und wenn nicht, dann sagen wir es dir. Dominiert. Und da gibt es die Hintermänner. Das Schlimmste dabei ist nicht, dass die oben was sagen, sondern die Hintermänner, die Medien, die irgendwelche Pöbelvolk. Der Teufel benutzt immer Pöbelvolk, die Massen. Die Massen. Masse ist für mich ein Pöbelvolk. Die Massenmedien. Die Pöbel. Bei der Verfolgung von Paulus oder auch, wenn es gegen Gott ging, bei Moses, immer das Pöbelvolk. Oder bei der Kreuzigung Jesu, das Pöbelvolk. Die Geistlichen haben gesagt, sagt, kreuzige ihn, kreuzige. Und dann haben sie gebrüllt und wussten gar nicht, was sie sagen. Oder gibt uns Barabbas, Barabbas, Barabbas. Das Pöbelvolk. Das Volk ist dumm. In aller Liebe. Und deshalb, wenn wir sagen Demokratie, vergiss es, das Volk ist dumm. Die wissen nicht, selbst wenn sie drei Kreuze machen dürfen, sie machen doch die drei Kreuze verkehrt. In aller Liebe. Sie haben keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung. Volk ist verführbar. Daniel behielt seine Position. Er wusste, was er sagt, was er tut, wo er hingeht und so weiter. Er ließ sich nicht zwingen. Er hat seine, und weißt du, was da war? Die anderen haben seine Position ihm nicht gegönnt. Sie haben ihn beneidet, an seinem Stuhl gesägt und so weiter. Aber sie blieben rein. Sie blieben unerschütterlich rein. Sie haben sich konsequent verhalten, sind konsequent ihren Weg gegangen und sie sind zum Schluss Geschichtenmacher, Historymaker geworden. Sie haben Geschichte gemacht, voll Gottesgeschichte, Reich Gottesgeschichte. Daniel, so eine wunderbare Geschichte. Weißt du, und das ist Gnade, wenn du gelernt hast, gegen den Sturm, gegen den Wind anzugehen, gegen die Hindernisse, gegen die Blockaden, gegen alle möglichen Dinge, dann bekommst du am Schluss ungewöhnliche Fähigkeiten. Bist du bewusst, was du tust, warum du das tust? Weißt du, bei Gott zählt nur die bewusste Tat. Die bewusste Tat. Bewusst sich Zeit für Gott zu nehmen, das zählt. Nicht, wenn du nur gezwungen bist, hör zu mir. Du bist gesegnet, wenn du die zweite Meile gehst. Bewusst. Bewusst für Gott stehen bleiben. Bewusst niemand anders zu bitten. Bewusst. Solange wir das nicht bewusst machen, schaffen wir es nicht richtig. Und so wirst du der Größte im Reich Gottes. So wie diese drei. Lass uns aufstehen und lass uns einfach offen sein für Gottes Wirken. Softies werden es nicht überleben. Sie werden keine Ehre von Gott bekommen. Babylon ist nicht dein Zuhause. Weißt du, und Du bist ein Fremdkörper in dieser Welt. Weißt du, du bist ein Schimmel. Weißt du, was Schimmel ist? So an der Wand Schimmel. Das sind Fremdlinge, Eindringlinge. Schimmel. Wir sind Schimmel in dieser Welt. Und die möchten uns mit aller Möglichkeit, mit aller Macht, man will den Schimmel vernichten. Aber der Schimmel, wenn er stark ist, setzt sich durch. So wie Sauerteig. Das ist nur ein anderes Bild in der Bibel. Jetzt, oder was ich hier verwende. Wir sind Schimmel in dieser Welt. Verachtet. Abschaum, sagt die Bibel. Und doch, wir prägen diese Welt. Mehr als alle anderen. Preis Gott. Vater, ich segne meine Geschwister, die dein Wort gehört haben. Und ich danke dir, dass wir hier in Berlin leben dürfen, wo Satans Stuhl ist. Aber du bewahrst uns, du behütest uns. Wir bekennen uns zu Jesus, zu seinem Blut, zu seinem Kreuz. Wir lieben Jesus über alles. Und Gott, du wirst uns bewahren im richtigen Augenblick. Du wirst uns durchbringen. Und du wirst nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Danke, Herr Jesus, dass wir all diese Fürsten und Gewalten überleben werden und dass wir am Ende bei den Siegern Gottes sein dürfen, die Helden Gottes, die überwunden haben, die sich nicht gescheut haben, die ihr Leben nicht wert geachtet haben, die alles in die Bresche geworfen haben. Kommen wir um, so kommen wir um. Herr, ich danke dir für all die Geschwister, die treu und stark sind und mutig sind und kühn sind und Christus ausleben, die so Salzkörnlein sind, wo du sie hingestreut hast. Danke, Jesus, dafür. Stärke sie noch mehr, gib ihnen noch mehr Kraft. Halleluja. Amen. Preis Gott. Gott ist ein guter Gott, er macht uns stark.